Rüdiger, du hattest Pegelstände für uns.
Ja, das stimmt. Ich mag Pegelstände. Pegelstände geben mir Sicherheit und Ordnung.
Das klingt hervorragend, Rüdiger.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur-Podcast. Popkultur. Das ist der Brennerpass. Sie hat so das ist der Brennerpass. Sie hat so
dumm.
Annyeong haseyo, meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball vielleicht, eher weniger und Midlife in Berlin-Mitte. Bisschen Seuchen auch noch dabei. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Letzte, der auf Social Media noch sitzt. Er ist der Many-Faced Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet. Deutschlands interessantester Musikkritiker, da ist er wieder. Der Komiker von der zerkratzten Gestalt, the Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Chimä, the Superman of Superfood, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connoisseur, er ist der Mobitalist. Haha, Mist. Er ist der Militarist und Mobilist. Er ist der Porn-Free-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore. Es ist Rüdiger Ruder.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Okay, also fällt unter überambitioniert, ne? Hier diese Ansage.
Du, aber I can take it.
Okay. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting,
dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Und da muss ich dir gleich die erste schlechte Nachricht der Sendung überbringen, Rüdiger. Oh. Es gab einen neuen Waldhonig cremig. Ich habe ihn nur leider vergessen bei meinen Eltern. Nachdem du den letzten zerdeppert hast.
Nachdem ich mich des letzten nicht würdig erwiesen habe.
Hätte Onkel Wolfi für Ersatz gesorgt, an ihm lag es nicht, es lag an mir.
Na gut. Aber du warst ja hoffentlich nicht zum letzten Mal.
In Bavaria.
Bayern. Ja.
Kennst du das Lied? Patrona Bavaria, hell überm Sternensee oder so ähnlich.
Nein, das war mir nicht bekannt.
Ja, das ist, glaube ich, vom Nabtal, du, ein Riesenhit in der Region, aber auch, ich sag's dir, bundesweit. Es geht quasi um, es ist ein religiöses Lied. Snapthal Du, glaube ich.
Ist ja so eine christliche Band, ne?
Ja, ja, ja. Und wir sind da immer dort vorbeigefahren, wo der Schlagzeuger wohnt. Als ich Bier ausgeliefert habe mit der Firma Turnotaxis, hat der Bierfahrer gesagt, das ist ja Hintergrund der Willi Seitz vom Snapthal Du. Da hat der sein Studio, da haben sie das aufgenommen, das Patrona Bavaria.
Und hat er das jedes Mal gesagt, oder?
Ich glaube, wir sind zweimal vorbeigefahren.
So lange hast du den Job auch nicht gemacht, oder?
Ja, ich war, weiß gar nicht, habe ich Fahrer gewechselt dann? Ich hatte immer Ärger mit den Fahrern irgendwie, so ein bisschen. Mhm. Aber einer kommt in meinem Buch auch vor, also nicht er selbst, aber einer, quasi ein Stellvertreter dieser Spezies-Bierfahrer. Mhm. Aber der, von dem ich jetzt gerade spreche, das war der Bruno. Mhm. Und der Bruno war eigentlich okay. Es waren auch gemütliche Touren, da ist man so durchs Nabtal geschippert, sehr früh morgens. Und da die Dörfer so weit voneinander entfernt lagen, hat man sehr viel Zeit im Bierwagen, im LKW verbracht.
Ist es nicht lustig, dass wir beide, wenn man so wollen würde, ein bisschen mit Catering zu tun hatten und mit LKWs?
Ja, ja, du gleich und gleich gesellt sich gern.
Ja, stimmt.
Übrigens, ne, Leute, die ihr uns gesponsort habt, fantastisch, wieder mal. You did a very good job.
Vielen Dank, dass wir nicht mehr catern müssen.
Ja, vor allem unser Freund Patrick hier hat sich sehr hervorgetan an dieser Stelle. Schöne liebe Grüße, wie es bei der Antilopen-Gang heißt.
Und vielen Dank.
Und ganz herzlichen Dank. Ihr könnt euch auch natürlich und euch könnt ihr gerne auch unterstützen, aber auch uns. Schreibt an bernie.meyer@gmail.com oder verwendet diese Adresse bei PayPal. Falls euch das was sagt. Und jetzt noch was an die Hörer. Die Earl Grey Suche.
Die
Earl Grey Foundation ist in vollem Gange. Es kamen einige Vorschläge schon rein. Ich werde sie mir zu Herzen nehmen demnächst. Ja. Ich war in Straubing schon im
Tee. Du musst gerade an so eine 80er Jahre Wetten, dass Sendung denken, wo einer so wahnsinnig viele Teesorten probiert hat. weil er die nicht alle runterschlucken konnte in der Sendung, hat er immer so, so Geräusch gemacht und dann so weggespuckt. Das war relativ eklig.
Ja.
Ein Bild hatte ich gerade von uns.
Das wäre was für unseren Wetten, das Rewatch, den wir mal vorhatten.
Den wir. Das war zweite Vergangenheit. Der Germanist Bernie Meyer hat so eben die zweite Vergangenheit. Nee, gibt's schon.
Naja. Auf jeden Fall, jetzt trinken wir nur einen Earl Grey von Ja. Weil ich Rüdiger demonstrieren wollte, dass der auch nicht schlechter schmeckt als der Twinings, den wir neulich hatten. Den ich fälschlicherweise als Twinings bezeichnet habe. Entschuldigung dafür an dich, Rüdiger, in aller Förmlichkeit und Öffentlichkeit.
Auch noch, bevor wir jetzt hier völlig Abbitte leisten, so ganz sicher bin ich mir auch nicht.
Nee, ja, aber ich, also zumindest schreibt man es nur mit einem N.
Ja, das stimmt. Das wäre schon mal, okay, den Fehler hätten wir schon mal behoben.
Das habe ich in meiner Packung nachgeschlagen. If you will. Okay, so, dann bin ich offen für deine Fragen, Rüdiger.
Wie war es denn eigentlich, Bernie, wie war es denn eigentlich, du warst in Bayern, du bist mit dem Zug hingefahren, wie war's?
Reisen in Corona-Zeiten, ne? Mhm. Hinfahrt war Dienstagnachmittag, wenn ich mich nicht irre.
Weil nach der Schule.
Genau, das ist direkt so gefallen, dass nur dieser Dienstag der Schultag war. Mhm. Bin ich direkt zum Zug, 14 Uhr oder 14.30 Uhr. Und so, Rüdiger, habe ich mir Reisen unter Corona vorgestellt. Nämlich der Zug war arschleer.
Sehr gut. Also ich muss keine Angst vor dir haben.
Nein. Ja, wobei. Pass auf, der ist Einschränkungen, wie überall bei Corona. Also der Zug war arschleer, aber you'll notice, wenn du 5 Stunden am Stück eine, oder 4 Stunden, wir müssen ja umsteigen, 4 Stunden am Stück so eine Atemmaske trägst.
Ja, welchen Typ habt ihr getragen?
Ich habe den von Zebra, unserem Distributoren, getragen.
Okay, aber ist das eine Stoffmaske, eine OP-Maske, eine FFP-Maske?
Das ist das hat so eine Art, wie sagt man?
Ventil?
So ein bisschen Regenjackenstoff-mäßiges Ding irgendwie. Kannst du nicht genau beschreiben.
Was
ist eine Stoffmaske, aber es hat ein bisschen anderen Stoff. So ein bisschen,
okay.
Bisschen, der sieht wasserabweisend aus.
Okay, also er schützt wahrscheinlich mehr die anderen vor dir als dich vor den anderen.
Ja, ich glaube, Rüdiger hat immer noch die Vorstellung, dass man sich mit so einer FFP-Maske im Zug sitzt und sich dann alle quasi
vielleicht ein bisschen
richtig schützen und so.
Ja, vielleicht muss gestehen. Naja, auch ich plane ja unter eine längere Zugfahrt.
Ja.
Ich habe natürlich schon an FFP gedacht, aber 5 Stunden ist natürlich auch hart durch eine FFP.
Oh. Ich glaube, das Ding ist tatsächlich, dass du musst die anderen schützen.
Mhm. Ja, also, wenn das alle machen, ist er für jeden geschützt.
Ja, tun ja auch alle.
Mhm. Okay.
Sich selbst schützen, glaube ich, ist schwierig, weil man muss die Maske sowieso abnehmen hin und wieder. Mhm. Und das Ding ist, man sitzt in der Bahn oder man kommt vom Bahnhof, da hat man Sachen angefasst, müsste man, wenn da mit Handschuhen unterwegs sind. Und dann muss man die Maske nämlich ständig rauf und runter machen, weil man ja was isst oder weil man mal kurz atmen muss oder irgendwie. Das heißt, du bist sowieso ständig in Kontakt mit deinem Gesicht und hast aber vorher irgendwo anders hingefasst. So richtig geht es, das geht alles nicht auf mit der Maske. Das ist tatsächlich, um die anderen zu schützen vor deinen Auswürfen. Sag ich mal, von diesem deinen bakteriellen, das schadet nämlich auch nicht, und virenartigen Auswürfen.
Ja, ich kenne mittlerweile einige Leute, die sich zwischendurch in dieser ganzen Zeit, trotz allem, was man so im Moment macht, von Händewaschen zu Masken tragen, sich mit Magen-Darm-Grippen oder irgendwelchen Erkältungen angesteckt haben, die dann auch dachten, ja fuck. Also
da betreibt
man diesen ganzen Aufwand, und aber es ist es ist einfach überall, es gibt das immer noch. So.
Ja. Also ich kenne niemanden, der krank geworden ist jetzt in den letzten Wochen. Ja.
Komisch. Ich schon. Ja. Du, ich kenne auch nicht viele. Ich weiß nur, mein Chefchen hat eine fette Magen-Darm-Grippe gekriegt.
Aber der ist ja immer krank.
Der ist, ja, das ist ja das alte Hemd, ne? Der ist viel krank. Und er ist trotzdem ein guter Kamerad. Und ich zitiere Asterix. Und Mark Maron erzählte es nur. Und man äußerte auch den Gedanken, dass trotz allem, was man so betreibt und so, dass man sich auch mal eine Erkältung einfängt.
Ja, aber dem stehe ich skeptisch gegenüber. Ich glaube tatsächlich, dass man sich viel weniger einfängt.
Viel weniger, das glaube ich auch. Aber
essentiell weniger. Also Rüdiger, ich betreibe ein privates Hygienekonzept, seit ich vor 2 Jahren an dieser komischen Grippe erkrankt bin.
Aber das ist auch nur eine, okay.
Und natürlich bin ich wahnsinnig fit, wie du weißt. Ernähre mich gesund.
Wir reden gleich nochmal dein Leben als extrem sportlicher Fahrradfahrer.
Ja. Bin tatsächlich, wirklich seit ich auch darauf achte, weniger anzufassen, mir Hände zu waschen und längst vor Corona weniger krank. Kann natürlich Zufall sein. Ich bilde mir aber schon ein, dass zumindest meine Weigerung, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, was damit zu tun hat, irgendwie.
Ja.
Was denn? Naja, ich benutze sie schon mal. Ja. Auf jeden Fall, okay. Das war die Hinfahrt, die war eigentlich schön. Die Rückfahrt, muss man sagen, War schwieriger. Da war der Zug ziemlich voll tatsächlich. Oh. Also es ist nicht so, dass zwei fremde Leute nebeneinander sitzen oder auch die Viererplätze voll gefüllt sind. Das will die Bahn auch nicht, das erlaubt sie auch nicht. Du kannst auch nicht
ich habe heute Morgen gelesen,
x-beliebig reservieren, geht auch nicht.
Ja, ich habe heute Morgen gelesen, es gibt auch, die App soll sozusagen erweitert werden oder soll eine zusätzliche App geben, die vor zu hoher Auslastung warnt.
Ja, das muss man selber nachschauen. Da gibt es auch Züge, die muss man dann meiden, weil dann schon drin steht, das geht, kannst nicht mehr reservieren, kannst eigentlich gar nicht mehr einsteigen.
Hast du es auch schon mal gehabt, dass du einen ICE drin hast und in welchem Bahnhof viele Leute zusteigen, zum Beispiel Hannover oder so, noch 2 Stunden oder anderthalb von Berlin entfernt, das dann heißt, der Zug ist zu schwer und überladen und es müsste mal jemand aussteigen und dann wartet man eine halbe Stunde, es steigt natürlich keiner aus, dann kriegen die Geld geboten und so Geschichten?
Ist mir erzählt worden, habe ich selbst noch nicht erlebt.
Okay.
Ja, die Rückfahrt war dann auch nicht mehr so... war dann auch nicht mehr so angenehm. Da saß auch dann schräg hinter uns, saß eine Frau, die hat wirklich, wirklich viel gehustet.
Was?
Ja. Und ich meine, man kann auch, du als Allergiker weißt, man kann auch kurzatmig sein wegen Allergien und da auch husten müssen. Mhm. Es gibt auch so Allergiker-Asthma, also nicht gerade wenig. Mhm. Aber gibt halt kein gutes akustisches Bild ab, sag ich mal.
Nee.
So ein permanent Husten.
Nicht jetzt hier husten.
Siehst du? Du
machst mir Angst.
Ja,
das Fenster aufmachen.
Ja, aber weißt du, da müssen wir drüber stehen.
Okay, du steh drüber.
Ja, nee, aber du kannst doch nicht in Panik geraten, wenn jemand anfängt zu husten, oder?
Nein, kann ich nicht, aber.
Das ist ja auch. Na, aber dann stellst du die Person automatisch in die Ecke, die kann ja wirklich nur Heuschnupfen haben.
Ja, das weiß ich ja. Mhm. Das stimmt.
Da müssen wir über unserem Instinkt stehen, weißt du?
Gut.
Das unterscheidet uns ja von,
ja.
von Donald Trump und Konsorten.
Ja, der kennt gar keine Angst.
Hast du ja vor Obama Geld.
Der nimmt ja Hydrochlor-Dings und dann, wobei es Studien gibt, dass das sogar die Sterblichkeit erhöhen soll.
Habe ich einen ganzen Artikel dazu gelesen, mit tatsächlich, wer es nimmt und in Verbindung mit Antibiotika sind wir schon bei 22% und kann man alles noch, geht alles noch besser.
Alright.
Donald Trump war golfen, ne?
Ja. Yeah.
Ja. So während mitten in der Pandemie, kann man so oder so finden.
Außer ihm, er hat sich gefordert, dass der Platz so schön leer ist, oder?
Weiß ich nicht.
Aber ja, gut, damit wir da eh nicht so Probleme haben, aber gut.
Der Witz ist, glaube ich, eher, dass er 2014 mehrere Tweets in Richtung Obama abgegeben hat.
Ah ja, richtig.
Was eigentlich gerade los wäre, es gäbe eine Grippewelle in Amerika und der Typ hat nichts anderes zu tun, als zu golfen.
Mhm.
Was ist denn das für ein Assi? Ja, gut. Immer wieder. Wobei, das ist eigentlich auch schon, das war vor 4 Jahren, war es noch ein bisschen lustig, wenn man so Trump so, guck mal, was der früher getweetet hat und was er jetzt macht. Jetzt ist es eigentlich so, ja. Hat ja auch niemand erwartet, dass er sich.
Nein.
Das kümmert mich mein Geschwätz von gestern, ne?
Ja.
Wer sagte das?
Weiß nicht.
Ich glaube Konrad Adenauer.
Ah ja.
Aber ich bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube. Ansonsten muss ich dir aus Bayern berichten, Rüdiger.
Bitte.
Straubing. Mhm. Einkaufsmetropole Straubing. Es wird alles sehr ernst genommen mit Mundschutzen.
Mhm.
Die Leute sind brav und folgsam.
Mhm.
Allerdings, weißt du, Rüdiger. Wenn ich zur Raiffeisen gehe, weil ich da Geld abheben will und auf diesem Touchpad, also, nee, pass auf, ich gehe zu Sport Intersport oder wie es auch immer heißt oder Sport Erdl oder keine Ahnung, gehe da rein und als erstes empfängt mich statt dem üblichen Wasserspender, der ist mit Desinfektionsmittel gefüllt.
Ja.
Und ich kann mir die Hände desinfizieren. Hervorragend. H&M, selbes Spiel.
Mhm.
Ich gehe in die Bank, in die Raiffeisen, ne, wo quasi auf dem Touchpad, wo ich meinen PIN eingebe, ungefähr 1840 Leute vorher dasselbe getan haben. Und da steht aber kein Desinfektionsmittelspender.
Ja.
Warum? Raiffeisenbank, Straubing.
Tja.
Da wär's doch auch ohne Corona eigentlich.
Angenehmer.
It'll come in handy, sozusagen, oder?
Naja. Aber ich muss ja sagen, ich habe auch zu Hause, ich benutze ja gern diese, ich benutze es auch wahrscheinlich nicht gut so wegschmeißtechnisch und sonst was, aber ich mag ja wirklich diese Display-Tücher.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Die gibt's auch bei DM.
Klar, die verwende ich für mein Display.
Ja, gut. Ach.
Du für deine Handy? Hände?
Ja. Nein, ja. Nicht für meine Hände, nein. Nee, für meine Displays.
Ja, nee, die sind super.
Ja.
I'm loving the Display-Tücher.
Gut. Weißt ja, was du zum Geburtstag kriegst.
Ja.
Gut.
Ansonsten, aus der Rubrik Wie dumm,
ja,
habe ich ein paar Sachen.
I'm all ears.
Erstens mal das Berlin-Arbeitsblatt von Ludwig. Mhm. Entschuldigung, jetzt fange ich auch schon an. Von meinem Sohn.
Ja.
So ein Heimat- und Sachkunde. Sagt man nicht mehr. Man sagt, glaube ich, nur Sachkunde oder so in Berlin, ne?
Ja.
Über Berlin so ein Arbeitsblatt ausfüllen muss. Wer testet ein Berlin-Wissen? Sowas in der Art.
Mhm.
Und da steht tatsächlich drin, Berlin ist bekannt für bla 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 Brandenburger Tor etc. und für seine vielen Spezialitäten etc. Und da steht tatsächlich drin, was weiß ich, von Eisbein, Königsberger Klopse, sonst irgendwie Berliner Weiße mit Schuss. Und da habe ich mir echt gedacht, so Leute, das ist ja eigentlich, das ist ja, also so, ich will gar nicht, dass mein Kind so aufwächst. Ne? Berlin ist doch auch bekannt für seine unglaublich, man könnte doch eigentlich sagen, hier kann man toll essen, oder?
Ja.
Hier gibt es tausende Restaurants, tausende kulturelle Einflüsse seit, ja, vielleicht seit hunderten von Jahren oder
ja,
seit
ja, 100 Jahren. Ja, auf jeden Jahren. Fall, na klar.
Da schreibe ich doch nicht, irgendwie diesen ganzen Scheiß rein, der sowieso niemanden schmeckt, irgendwie diese schlesisch-preußische, naja, lassen wir die Schlesier ja mal weg, diese preußische Piefke-Küche irgendwie.
Achso, also ich hab's nicht ganz, da steht auch nichts anderes, da steht auch nicht drin, zum Beispiel, dass der Döner in West-Berlin erfunden wurde oder
nein,
sowas.
Nein, okay. Steht nur der Kack drin.
Seltsam.
Und mein Kind weiß natürlich nicht, was Eisbein ist und ich möchte auch gar nicht, dass es das erfährt.
Der Einzige, der Eisbein ist, Bernie, den ich kenne, ist mein Onkelchen. Der hat schon
Good for him.
Good for him, ja, es passt. Und der hat auch schon mein Beisein, mein Eisbein, aufgrund des Fehlers eines Kellners mit dem Fischmesser gegessen. Ja, und den Knochen hat danach immer mein Hund gekriegt.
Gut.
Also hat er dann meistens auf den Teppich gekotzt. Ja gut, weiter.
Lieber Senat Berlin, bitte ändert eure Arbeitsblätter. Es gibt so viele wunderschöne Sachen in Berlin, die mit multikulturellen Einflüssen zu tun haben. Zumindest, wenn es ums Essen geht. Nein.
Ja.
Also mindestens, wollte ich damit sagen, nicht zumindest. Das kann man ändern.
Berlin das kann man erweitern.
Ja, auf jeden Fall. Und Eisbein muss da nicht rein. Vor allem, wenn Eisbein Teil von so einem Anagrammrätsel ist.
Aber es gibt auch demnächst eine Eisbeinprämie. Ist Kaufeinreiz für Eisbein, damit auch du dir ein neues Auto und ein Eisbein kaufst.
Wie funktioniert das eigentlich mit der Autoprämie?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur damals mit der Abwrackprämie.
Das weiß ich.
Ja, da bist du halt zum Händler. Ja, genau. Aber wie das jetzt, ich bin mir ganz sicher, Bernie, wenn du zu Mercedes-Benz hier am Salzufer gehst und sagst, ich interessiere mich für eine neue C-Klasse, dass der Verkäufer dir das schon erklären wird.
Ja.
Da müssen wir gar nicht recherchieren.
Genau. Also wenn der Verkäufer so ist wie Toni Sopranos, Mercedes-Verkäuferin, ja,
dann
bin ich zumindest gesprächsbereit.
Weiß ich, was wir nach dem Podcast machen.
Okay, aber wir sind in der Rubrik wie dumm.
Ja.
Zwei Sachen aus der Wrestling-Welt.
Ich dachte schon, du würdest nie.
Nee, aber weil es tatsächlich ein bisschen stellvertretend ist. Es gibt eine japanische Wrestling-Promotion, eine Frauen-Wrestling-Promotion, die heißt Shimmer. Die hatten ein 22-jähriges hochtalentiertes Talent ist ein, was ist das, ein Pleonasmus, Handy Adioin. Auf jeden Fall, es ist eine 22-jährige Wrestlerin, hochtalentiert, namens Hana Kimura, die auch in einer Reality-Serie, in einer japanischen, ich glaube, The Terrace, glaube ich, heißt es, mitgespielt hat. Die hat da zuletzt kein so gutes Bild abgegeben, aber nicht schlimm, im Sinne von, hat ein bisschen, ja, war vielen Zusehern nicht sympathisch. Stein des Anstoßes war unter anderem eine Stelle, wo ein Typ sein Zeug in die Waschmaschine geworfen hat, das ist so eine WG-Situation, und einfach gewaschen hat, wahrscheinlich 60 Grad. Dort war aber ihr Wrestling-Outfit drin, und zwar, dass sie es auch im Tokyo Dome anhatte.
Sie hat es noch drin vergessen vielleicht?
Ja, nee. Ja, sie hat es zum Waschen, wie man halt Sachen in die Waschmaschine legt, weil man sie demnächst waschen will.
Aber in der WG ist schon schwierig.
Ja, okay, gut. Vorsicht mit Position jetzt hier gegen Hana Kimura ergreifen. Okay, vorsichtig. Ganz vorsichtig, weil das dicke Ende kommt nämlich. Und dann war sie ja ziemlich sauer auf den, hat sich, ja, aber beleidigt und hat ihm auch irgendwie so die Cappy vom Kopf geschlagen. Also hat sich, man könnte sagen, war ein bisschen ungehalten. Ich als tatsächlich Connoisseur von Wrestling-Outfits, muss sagen, von mir mehr Verständnis. Auf jeden Fall gab es da aufgrund dessen jede Menge, sagt man, Cyberbullying, ne? Und die Frau ist wohl eh, das ist schon der falsche Ansatz, wenn ich sage, die Frau ist wohl eh depressiv, sondern das Interesse hat eigentlich überhaupt nicht zu interessieren. Auf jeden Fall hat es die so fertig gemacht, die gute Hanna, 22 Jahre alt, wirklich, die hat sich umgebracht, was soll ich sagen?
Ah je.
Und es ist lustig, weil natürlich jetzt der Reflex auch ist von Social Media. Social Media hat das angerichtet, wenn man das mal so generalisierend sagen will. Der Reflex von Social Media, aber auch ist, weil Social Media ist ja vieles. Da, typisch für Social Media. Scheiß Reality-Fernsehen. Fuck, jetzt seid doch mal ein bisschen netter zueinander. Irgendwie zeigt Verantwortung. Aber dieselben Leute sind natürlich bei einem anderen Thema, egal ob du in das Forum von The Terrace reingehst, Reddit, The Terrace oder ins Wrestling-Forum oder so, bei einem anderen Thema geht es sofort wieder weiter. Boah, hast du gesehen, was, oh, das, die Tätowierung, die dir auf der, oh, das ist ekelhaft, wie kann man sowas machen, boah, ich würde mit so einem Video kein Wort mehr reden und so. Also das ist, der Reflex zum Gutmenschenhaften ist schnell da und der und schnell wieder vergessen. Das ist das wirklich Schockierende. Und dass man tatsächlich ein 22-jähriges Mädchen in den Selbstmord getrieben hat mit sowas, finde ich, ja, traurig, sehr traurig, ehrlich gesagt. Mhm. Und in derselben Woche ist übrigens ein Ex-WWE-Wrestler gestorben, Shad Gaspar.
Ja,
und,
super Name.
Der ist gestorben, weil der war schwimmen mit seinem Sohn und die sind halt quasi entweder in Untiefen geraten oder es war ein Sturm, ich weiß nicht genau. Und der Lifeguard kam nicht rechtzeitig und Shad hat gesagt, holt erst meinen Sohn raus. Das haben die gemacht und Shad ist ertrunken. Rest in peace, Shad Gaspar. Ich weiß, ihr habt ganz viele tolle Musiker, die jede Woche sterben und die ist, was euch viel mehr, viel betroffener macht. Aber ich möchte auch mal hier eine Lanze brechen für Hana Kimura und Shad Gaspar. Die eine zu Tode gebullied, der andere seinen Sohn gerettet. Mhm. Das Leben gerettet. Okay, Rüdiger. Ansonsten möchte man noch sagen, Joe Biden, wir kennen ihn. Wir lieben ihn nicht. Noch nicht. Kann noch kommen. Joe Biden liegt in den Umfragen ja vorne, ne? Mhm. Das hat aber auch...
Gar nicht mehr so weit, ne? 52% habe ich gelesen.
Und das lag auch Hillary Clinton damals, ne?
Mm. Oh shit.
Und Joe Biden hat sich ja selber mal als die Fauxpas-Machine bezeichnet. Fauxpas-Machine.
Das gefällt mir schon wieder.
Ja, genau. Hat sich auch einen geleistet, war irgendwie im Frühstücksradio und hat gesagt, also Leute, an euch Schwarze da draußen, wenn ihr nicht mich wählt, dann seid ihr keine richtigen Schwarzen. Fällt in die Kategorie... more than a mouthful.
Oh, das wäre wirklich was für eine Kategorie für meine, was ich gerade so gerne gucke. Meine
Black as fuck.
Black as fuck. Und ich habe mir jetzt auch angeguckt, die Serie davor kann ich, nee, viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Black-ish habe ich mir mal die erste Folge angeguckt. Also die Serie, mit der Kenya Barris sozusagen so, ich weiß, ich glaube, er hat davor auch schon Sachen gemacht, die erfolgreich waren, aber die auch sehr erfolgreich auf Amazon Prime war. Mhm. Schwarze Integrität. Ja, das wird sicherlich nochmal aufgegriffen werden, könnte ich mir vorstellen.
Ja, nee, es wird von Trump sofort aufgegriffen, natürlich.
Nee, aber auch von diesen Serien, aber ja.
Ach so, ja.
Ja.
Okay, gut. Aber jetzt zum Thema Kultur.
Kultur. Rüdiger,
möchtest du mir anvertrauen? Nee, pass auf, ich gebe dir erst ein paar Kultur-News.
Kultur, okay.
Ja, pass auf. Hamilton.
Ja.
Das erfolgreichste Musical der Welt.
Mhm. Kennst du es eigentlich? Hast du es mal gehört?
Nee, Ausschnitte auf YouTube gesehen. Okay. Ja, aber es ging ja auch bisher nicht. Das gibt's in Deutschland nicht. Lin-Manuel Miranda's Hit-Musical, featuring the original Broadway cast of 2016, hätte eigentlich ins Kino kommen sollen.
Mhm.
2021, ja. Im Oktober. Damit wir es auch mal sehen können. Was jetzt passiert? Es kommt zu Disney Plus.
Ah.
Und zwar schon am 3. Juli.
Das ist ja schon bald.
Ja. Und das ist mein Übergang zum Thema Kino. Rüdiger, was glaubst du, wie viel Prozent einer Fokusgruppe geben an, das Kino sehr zu vermissen oder überhaupt zu vermissen?
Was heißt Fokusgruppe? Wir reden vom Nachrichtenmagazin Fokus oder
einer Studie.
Einer, okay. Und von Querschnitt der kompletten Bevölkerung?
Okay, das ist die eine Frage zu viel. Ja, also einfach eine Umfrage.
Okay, ja, naja, ich versuche das hier sauber zu machen. Ich versuche mich da reinzudenken. Ich glaube, es werden natürlich erschreckend weniger sein, vermutlich.
Ja, schätze mal.
20%?
Nein. Ein noch.
Hm?
Ein noch.
Viel weniger?
Sag nix.
14%.
Nein, 39.
39, na gut.
39. Die meisten sagen, von den 39 sagen, dass die Zeitpunkt der Wiedereröffnung jetzt noch verfrüht wäre. Das heißt, die meisten sagen, es ist im Herbst, wäre es wieder mal Zeit für Kino. Und da wollte ich jetzt dich fragen, wie vermisst du Kino? Brauchst du es? Hat sich dein Verhältnis zu Kino verändert? Denkst du, boah, Kinopremieren zu Hause auf Amazon Prime, auch nicht schlecht?
Mhm. Also wenn ich glaube, ich vermisse Theater, Live-Erlebnis mehr. Weil das ja auch so richtig live ist.
Weil du davon lebst auch.
Und vielleicht, weil ich auch davon lebe und weil ich gar nicht so oft ins Theater gehe, aber doch davon lebe, ja. Das könnte man sagen. ich glaube, für Kino lässt sich besser Ersatz finden zu Hause. Und ich rede jetzt auch ohne, dass man eine Dolby Surround-Anlage findet, zu Hause braucht und sowas. Also es geht, aber dieses sich Zeit nehmen und mit jemandem Kino gehen und dann steht an diesem Abend auch wirklich nur dieser Film im Mittelpunkt und man guckt nicht aufs Handy und sowas, das vermisse ich schon. Und zumal wir nachdem unser schönes CineStars-Kino am Potsdamer Platz geschlossen hat im Dezember, wo man sich fragen muss, was wussten die, was wir nicht wissen, Verschwörungstheorie, wir dazu übergegangen sind, jetzt öfter in die York-Kinos zu gehen. Du warst auch schon da und das waren ein paar sehr, sehr schöne Abende im Kino. Ich erinnere mich zum Beispiel an Knives Out und noch Sachen, die man da gesehen hat und das vermisse ich.
Das Programmkino an sich.
Das Programmkino an sich.
Haben wir ein kurzes Revival erlebt für zwei Wochen circa.
Ach, da habe ich noch Phoebe Waller-Bridge habe ich noch live gesehen und also ihr gefilmtes Theater, ja, das ist jetzt noch das Doppelte.
Das fremdsprachige Cinema am Potsdamer Platz,
ja.
Mein Lieblingskino über Jahre hinweg, mit einem Grund, den ich angegeben habe, warum ich gerne in Berlin lebe, ohne Scheiß.
Ja.
Der letzte Film, den ich dort gesehen habe, The Rise of Skywalker.
Oh Gott, nee, but nein, don't go there, please, don't, ja. No.
Ich fange nicht wieder an. Okay, Rüdiger, was hast du geguckt diese Woche?
Ah, pass auf, was habe ich denn geguckt? Ich habe geguckt, genau, das habe ich eben schon gesagt, ich habe mir mal Blackish Interesse halber angeguckt. Ich finde es sehr lustig. Ich würde mich sogar wagen zu behaupten, Bernie, das könnte dir gefallen.
Black as Fuck hat mir nicht gefallen.
Ah.
Muss ich dir gleich sagen.
Ach so. Nee. Hast du geguckt? Ja, das ist immer die gleiche Frage, ne?
Halbe Folge.
Halbe Folge, ah ja, gut.
Ja, halbe Folge. Gefällt mir gar nicht das Narrativ von der Tochter.
Ja.
Dieses Voice-Over quasi von ihr. Fand ich ganz, mich gar nicht angesprochen.
Ja.
Dieses Gespräch draußen von dem weißen Kollegen, also auch aus der Filmbranche mit unserem Titel und unserem Protagonisten. Direkt
ja, ist ja das,
also über, als die sich über ihre Sportwagen unterhalten.
Ja, der Produzent von John Levitin, der von Modern Family, ja, oder Regisseur oder nee, Autor, genau.
Ja, mag sein, ja.
Ja.
Ja, nee.
Nicht dann, okay.
Nee, fand ich gar nicht. Waren wir beide unsympathisch.
Hm.
Nicht reingekommen.
Gut, schade.
Nee. Ich habe, weißt du, auch glaube alles mit, da bin ich wahrscheinlich, weiß nicht, vielleicht liegt es irgendwo in meiner Gesinnung oder an meinem Minderwertigkeitskomplex, aber alles, was mit so Neureich zu tun hat und so und Sportwägen und so, da bin ich automatisch raus irgendwie. Außer bei Succession, wo es tatsächlich so als Farce auch erkennbar ist.
Ja.
Nee, aber das ist nicht so, das ist keine Lebenswelt. Das
ist nicht deine Welt.
Das ist eine Lebenswelt, wo ich jetzt sagen würde, die interessiert mich nicht, aber vielleicht steckt natürlich tiefenpsychologisch viel mehr dahinter. Vielleicht ist es der Neid, der aus mir spricht. Aber ich kann ja trotzdem sagen, sprich mich nicht an.
Hm.
Okay, zurück zu Blackish.
Damn it. Genau, Blackish habe ich geguckt. Dann habe ich geguckt. Ich habe irgendjemand.
Worum geht's bei Blackish? Musst du dem Zuhörer vielleicht kurz.
Blackish, ach so, es geht ist ein bisschen Thema ist ähnlich Identitätskrise als schwarze Familie in Amerika. Auch da Neureiche, insofern bist du raus. Schwarze Familie in einer weißen Nachbarschaft, die sich trotz allem Erfolg so ein bisschen gefühlt, ein bisschen fehl am Platz fühlt. Und alle gucken auf sie und die Elterngeneration, wie die damit umgeht und wie die Kinder damit umgehen. Und sehr lustig.
Hm.
Genau, Blackish. Dann habe ich geguckt, ich habe dir diese Woche geschickt, weil es jemand gepostet hatte, sozusagen eine Vorauswahl für die Emmys. Hab da mal so ein bisschen geguckt, was so an, weil ich Lust auf einen Film hatte, auf den ganzen, weil ich nicht noch eine neue Serie beginnen wollte. Fernsehfilm, hab angefangen, The American Sun 10 Minuten zu gucken. Ich weiß davon, ob du davon gehört hast.
Nee.
Hab das aber auch sofort wieder ausgemacht. Das lief, glaube ich, unter der Kategorie wichtig, aber leider nicht so gut umgesetzt. Eine schwarze Mutter, die schon da lässt einen der Film am Anfang unklar, entweder zu Hause sitzt oder in der Polizeistation. Es kommt dann raus, die Polizeistation, weil ihr Sohn nicht nach Hause gekommen ist und wie unglaublich sie kämpfen muss, dass die Polizei sie überhaupt ernst nimmt. Und es ist voller versteckter Rassismen oder offener Rassismen der Polizei, die nicht glauben, also die sie nicht ernst nehmen, dass ihr Sohn ein zuverlässiger Junge ist, der jeden Abend nach Hause kommt und an diesem Abend nicht nach Hause gekommen ist. Es ist aber leider nicht so gut gewesen. Ich habe mich nach einer Viertelstunde dann dagegen entschieden und habe dann geguckt, Bad Education.
Mhm.
Eine Komödie, eine Dramakomödie mit Hugh Jackman unter anderem, wo es geht um einen Superintendent einer großen Highschool, die sich anschickt, einer der besten des Landes zu werden was eindeutig immer daran zu bemessen ist, wie viele Schüler eines Jahrgangs es auf einer der großen Elite-Universitäten schaffen. Und da hat man es im Laufe der letzten 10 Jahre mit Hilfe von Hugh Jackman sozusagen geschafft, zur Nummer 4 aufzuschließen, also zur Nummer 4 zu werden. Was allerdings auch im Laufe des Filmes rauskommt, und das Ganze beruht auf einem auf einer wahren Geschichte, dass Hugh Jackman und seine Kollegin Geld unterschlagen haben, und zwar mehrere Millionen von den sehr reichen, vom Förderverein der Schule, die erstens natürlich sehr interessiert daran, diese Schule zu fördern, da viel Geld reinpumpen, ganz einfach, damit die Schule gut wird. Hauptsächlich allerdings deshalb einmal, weil es natürlich ihren Kindern gut gehen soll, aber auch, weil es natürlich so ist, dass wenn du Immobilien, und das besitzen die alle, in der Nähe einer Schule besitzt, die einfach sehr gut ist. Also es gibt nichts, was den Immobilienmarkt, und das beobachten wir auch hier in Berlin, weiter nach oben bringt als eine gute Schule in der Umgebung. Die Häuser sind nur so viel wert, also es lässt sich daran bemessen, wie gut die öffentliche Schule ist. Hm. Sehr lustig, sehr, sehr, hat mich auch wirklich erinnert. Ich habe einen ähnlichen Fall erlebt in meiner Kindheit in Siegen, wo der Vater meines besten Freundes damals, der war Geschäftsführer oder Leiter oder Führer oder wie sagt man Führer, also der war Vorsitzender des Haus.
Führer sagt man nicht mehr.
Vorsitzender des Haus- und Grundbesitzervereins und hat es geschafft, mit diesem Haus- und Grundbesitzerverein, wo der Jahresbetrag, ich weiß nicht, wie viel es gewesen ist, lass es 50 Mark, lass es 100 Mark gewesen sein, also hat er über 100.000 Mark unterschlagen damals. Das war sehr lustig und das hat mich sehr daran erinnert. Ja. Aber da sind es mehrere Millionen.
Manchmal glaube ich, wenn es einem wirklich um Geld ginge, ne? Mhm. Und zwar so ganz explizit. Mhm. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, Rüdiger. Es gibt viele Möglichkeiten, an Geld zu kommen.
Ja.
Nicht alle illegal.
Du guckst so verschlagen, ich sehe da Banküberfall in deine Augen. Nee, was?
Nee. Nee, aber da muss man, also das, ich glaube, das ist mir gesinnungsfremd. Das, also,
ach so.
Das, also nichts, also ich glaube, mir bieten sich diese Möglichkeiten nicht. Aber ich glaube, wenn man es wirklich darauf anlegt.
Aber wir haben ja auch diese Woche über dein persönliches Bällebad geredet. Wie das aussehen würde. Wie könntest du dir denn vorstellen an sehr viel Geld? Sagen wir mal.
So, dass es realistisch ist für mich.
Ja. Du musst jetzt Podcasts anhören. Ich glaube, sowas nennt im Englischen Blowing a Raspberry, ne?
Bestseller schreiben vielleicht?
Bestseller.
Ja, sonst sehe ich da keine Möglichkeit. Mm. Nee, also mein persönliches Bällebad ist ja auch quasi, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ich wohne.
Ich glaube, es war.
Warte, ich kann es vorlesen.
Ein Landhaus war im Spiel.
Ja, wir haben ja diesen Channel, wo wir chatten und uns quasi unser Brennerpass. Da könnten wir eigentlich mal mehr draus vorlesen, ne? Mein Bällebad ist simpel. Ich wäre mit Hong Chau verheiratet. Es liegt daran, dass du vorher Hong Chau erwähnt hast, weil wir über Watchmen gesprochen haben.
Ja, das stimmt.
Aber das bricht.
Also habe ich vermutet.
Ja, aber Hong Chau ist natürlich trotzdem. Egal, selbst wenn du sie vorher nicht erwähnt hättest.
Ja.
Nix, also, ich wäre mit Hong Chau verheiratet.
Deswegen muss man über Bernie Meyer wissen. Wenn Bernie Meyer was richtig gut findet, sagt er, ist nichts dagegen einzuwenden. Auch wenn er Leute lobt.
Ja.
Also ich habe Bernie Meyer schon Leute loben hören für einen Kaffee, den sie ihn serviert haben. So, nee, ist nichts zu meckern.
Oh, ich kann doch sehr euphorisch loben.
Du kannst sehr
dieser Podcast auch
stets charmant dabei.
Belegt dafür. Gut. Okay, ich wäre mit Hong Chau verheiratet und würde irgendwo auf dem Land wohnen. Mhm. Siehst du, da haben wir es ja schon. Irgendwo auf dem Land.
Irgendwo
gar nicht definiert. Ich würde, okay. Die würde Kram machen und ganz aktiv sein. Mhm. Und ich würde den ganzen Tag schreiben, essen und Sport machen. Genau. Manchmal käme mein Sohn vorbei, um mich Mario Kart zu schlagen und zu mir zu sagen, wie fad's auf dem Land ist. Aber jeden Montag nehmen wir den Brennerpass auf. Du hast geschrieben.
Bernie, pass auf. Darf ich dann, bevor du das vorliest, ganz kurz sagen.
Da brauchst du nicht viel Geld für dieses Modell, wollte ich dazu sagen.
Eben, darauf will ich hinaus. Ja. Und es ist nicht so viel anders.
Als jetzt.
Als jetzt. Und ich finde, seitdem wir Kontaktsperre ein bisschen hatten, sind wir hier fast am Land.
Das stimmt.
Also außer Hong Chau, Bernie.
That's dumb.
Ja. Okay, was habe ich geschrieben dazu?
Ja. Es gibt viele Hong Chaus auf der Welt.
Ja.
Klar, mein Landhaus mit 3 irischen Wolfshunden wäre ja auch direkt nebenan. Also knapp 10 Minuten mit meinem E-Bike. Und das habe ich gesagt, das wirft verschiedene Fragen auf.
Ah ja, okay.
Nämlich, warum 3 irische Wolfshunde?
Warum nicht?
Also du magst irische Wolfshunde?
Ich, pass auf, meine Vorstellung, also ich hätte, ich finde große Hunde schon geil. Ja. Also Hunde, die man so richtig anpacken kann, die man umwerfen kann, mit denen man rumtollen kann. Ich mag auch kleine Hunde. Mein Herz ist, ich würde auch 5 kleine und 3 irische Wolfshunde haben.
Du würdest auch einen Jack Russell durch die Gegend werfen, statt einen großen Hund.
Jack Russell vertragen einiges in der Beziehung.
Ja, ich hatte einen.
Ah, ja. Richtig, erinnere mich.
Ja.
Nein, Jack Russell sind richtige Kerle, finde ich. Also, nee, 3 irische, nee, einfach nur so.
Okay.
Ja. So wie gesagt, hier meine 5, keine Ahnung, ja.
Ja, ich hätte auch einen Hund natürlich.
Mhm.
Ein Shiba Inu, weißt du ja, ne?
Ja.
Aber ich dachte, das mit Hong Chao zusammen und Shiba Inu, das ist zu viel. Das klingt dann so Asia viel, deshalb habe ich das weggelassen.
Stoß uns mit der Nase drauf.
Und hab's trotzdem jetzt gesagt.
Ja, ist okay.
Ja, ich Idiot. My Motor Mouth. Wieso dein E-Bike?
E-Bike? Ne, ich habe überlegt, wie, ich wollte jetzt da nicht reinschreiben, ich fahre mit meinem Land Rover rüber zu dir. Ich kann auch nicht jeden Montag rüber zu dir joggen.
Ja.
Da aber es natürlich hügelig ist, wo wir da unsere Landhäuser haben.
Das stimmt, ja. Die sanften Hügelketten.
Und weil ich weiß, dass E-Bikes sowas Ähnliches auslösen wie bei dir wie reiche Kenya Barrisse.
Das stimmt nicht.
Das stimmt.
Wir haben noch nie über E-Bikes gesprochen, nur über E-Scooter.
Wir haben noch über E-Bikes schon, erinnerst du dich? Unser E-Bike-Inzident.
Ah, doch, stimmt, da hatten wir ein richtiges, stimmt, da war die Stimmung, ja. Ist die, richtig die Stimmung gekippt. Jetzt
ja, richtig, wo du richtig wütend wurdest.
Stimmt. Der Sinn von E-Bikes, doch stimmt, natürlich habe ich was gegen E-Bikes gesagt.
Ja.
Ja, genau, stimmt. Ja,
nee, das
ist ein E-Bike-Gate, jetzt ein erinnere E-Bike, ich mich
ja,
tut mir
übrigens,
leid.
Übrigens, ja. Ich kann sogar Twitter-Handle sagen. Conan O'Brien hat gesagt, wenn Christina Applegate in einen Skandal verwickelt wäre, wie hieß der dann?
Naja, Applegate-Gate.
Genau.
Ja, okay, stimmt, ja. Jetzt habe ich nichts mehr gegen E-Bikes, weil natürlich
Du mit mir geredet hast.
Ich mit dir geredet habe, mir das auch ein bisschen unangenehm war, mein Furor, der erweckt wurde und deshalb ich sofort zu Toleranz gewechselt bin gegenüber E-Bikes. Nur mal ein Update hier zu bringen.
Ja.
Okay. Aber im Prinzip sagst du E-Bike, damit du mich nicht erzürnst mit deinem Land Rover.
Natürlich.
Aber auch das ist sehr rücksichtsvoll von dir, Rüdiger.
Ich sag viel, um dich nicht zu erzürnen.
Ja. Apropos Bike, ne, du bist ja irgendwie, ach, wir kommen vom 100. ins 1000. lieber Rüdiger. Du bist mit dem Fahrrad gefahren und hast dabei eine Bekannte deiner Frau getroffen, die einen Film über Sarah Wagenknecht gemacht hat.
Ach ja. Die hat 2 Jahre lang, glaube ich, Sarah Wagenknecht begleitet und hat einen Kinofilm, eine Dokumentation über sie gedreht und hatte Kinostart oder zumindest Kinopremiere Anfang Mitte März. Ja, den Rest könnt ihr euch denken. Es gab eine schöne Premiere, der Film ist noch 2 Tage gelaufen und dann war es das mit Kino.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Film ganz gut ist.
Mhm.
Der Trailer, muss ich sagen, war der unaufgeregteste Trailer, den ich, glaube ich,
seit
langem gesehen habe.
Na gut, in das einer Zeit, in deren Politiker nur noch sagten, was gesagt werden musste.
Nee, das war ein Trailer, wo man sagt, okay, wenn es läuft um 11 auf Arte und ich zufällig, dann bleibe ich dran. Aber mehr auch nicht.
Naja, ja. Ich finde, es kommt auch im Trailer schon durch, dass sie, glaube ich, die Sarah Wagenknecht nicht sehr gut fand. Aber was, oder nicht so schlecht findet. Also, der Film kommt jetzt nicht rüber wie, oh, da wird aber Sarah Knecht kriegt in diesem
Sarah Knecht, hast du jetzt abgekürzt.
Sarah Wagenknecht. Mächtig Feuer. Genau.
Ja, das kommt tatsächlich, stimmt. Das kommt zu homagig rüber.
Ein bisschen vielleicht. Ja.
Okay, ich habe dich unterbrochen.
Nee, genau. Ich wollte eigentlich nur noch erzählen, so von wegen, wir haben eben gesprochen drüber, wie hart das ist, dass man nicht mehr ins Kino gehen kann, wie man das vermisst. Nur mal so kurz von dieser Bekannten zu erzählen. Kinopremiere, Kinoauswertung hat sich damit natürlich erledigt. Es wird auch wahrscheinlich nicht wieder aufgegriffen werden. Und sie hatte auch durch diesen Film bereits einen Vorvertrag für einen Spielfilm, den sie gedreht hätte. Der ist aus Budgetgründen komplett gestrichen. Also, ja, Kunst und Kultur ist es ist nicht so leicht.
Ja, also ich habe auch, das durchaus auch, nicht in dem Maße natürlich, aber durchaus am eigenen Leib schon erfahren. Mhm. Jetzt mittlerweile dann doch, was da so alles wegfallen kann an geplanten Projekten.
Na gut.
Soll ich, oder hast du noch was geguckt?
Nee, erzähl doch mal was.
Na, du klingst so, als hättest du noch einen in der Hinterhand.
Du hast Angst, dass ich von hinten überrasche mit irgendwas. Nee, hab ich nicht.
Na, Rüdiger, das nehme ich dir nicht ab. Das
was ist denn? So ein bisschen, ich habe Icarus auch geguckt. Damit rechnest du, glaube ich, nicht.
Ah, nee, aber damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Okay. Ja gut, aber dann okay, ich sage erst noch was anderes. Und zwar, es gibt eine neue Serie auf Hulu. Ich weiß nicht, wann und wo man sie in Deutschland sehen kann. Ich habe sie noch nicht gesehen, ich habe den Trailer gesehen. Und Rüdiger, der Trailer ist fucking amazing, er wird dir gefallen. Er heißt The Great, es geht um Catherine the Great, die Katharina die Große,
ja,
die Zarin, ne?
Mhm. Ja, ja.
Mit Elle Fanning und Nicholas Hoult. Es ist von einem der Drehbuchautoren von, oh Gott, jetzt habe ich es vergessen. Wie hieß denn der letzte Film? Jetzt habe ich auch den Regisseur vergessen. Wie hieß denn der Film, für den, jetzt habe ich alles vergessen. Rüdiger, ein Oscar-Film, Kostümfilm.
Das ist nett, dass du hier so in meine Rolle springst.
Kostümfilm.
The Favorite.
Ja, genau. Danke, danke. Das ist es, ja.
The Favorite. Nee, dafür genau. Bin ich hier.
Ja, genau. Von einem der Autoren von The Favorite.
Den ich wirklich famos fand. Und du, glaube ich, auch, ne?
Na, ja, war mir zu überdreht.
Ich möchte, Bernie, ich möchte.
Ich kann es nicht anders. Ich muss doch ehrlich sein.
Ich möchte,
sein.
Dass du überdreht anfängst, mehr zu lieben.
Ja, aber das ist, glaube ich, das ist, dafür bist du da, Rüdiger. Und weißt du, ich mag den Regisseur eigentlich auch ganz gern. Das ist auch der Regisseur, der The Lobster gemacht hat, wenn ich mich nicht irre. Und The Lobster fand ich richtig gut. Bei Killing of a Sacred Deer, dem Nachfolger, habe ich schon der Trailer abgeschreckt. Und The Favorite dachte ich, das ist was für mich. Und dann habe ich reingeguckt und irgendwie bin ich nicht reingekommen. Egal. The Great.
Ja.
Sieht großartig aus.
Okay.
Ist ein wahnsinnig lustiger Trailer. Ich hoffe, wir können es bald sehen.
Ich habe ja Hulu.
Ja, stimmt, du hast ja Hulu.
Ich habe jetzt auch noch die HBO-App, die Erweiterung, aber nur diesen Monat.
Okay.
Oh Gott.
Wobei, aber das eigentlich gar nicht notwendig ist, weil du hast Sky Atlantic und da ist alles von HBO.
Nee, habe ich jetzt auch nicht mehr.
Ah, okay, gut. Ja, alles klar. The Great, das ist ja auf jeden Fall, it's something to look out for.
Gut.
Dann haben wir geguckt Icarus. Und zwar, bei mir war es so, ich sag mal, wie es dazu gekommen ist.
Ja, sag mal.
The Last Dance, ich habe es geguckt, die letzten beiden Folgen. Und ich muss sagen, ich war selten so glücklich wie in der Zeit, wo jeden Montag zwei neue Folgen von The Last Dance, der Michael Jordan-Doku von ESPN via Netflix liefen. Und ich hatte sofort, nachdem es aus war, massive Entzugserscheinungen. Du hast wahrscheinlich nicht zu Ende geguckt?
Nicht, aber das heißt nicht, dass ich es nicht ganz großartig fand und noch weiter gucken will.
Gerade über, also man muss, glaube ich, nochmal drüber reden, was Michael Jordan eigentlich für so ein Typ, für ein Typ ist. Michael Jordan hat im Vorfeld gesagt, ein paar Leute werden mich nach der Doku nicht mehr so gut finden, wie vor der Doku.
Zum Beispiel Bernie Meyer.
Nee, gar nicht. Ich glaube, was er verkörpert, nämlich so ein bisschen so, ein Egoman und auch so ein bisschen Arschloch-Typ auf dem Court. Ich glaube, das sind alles notwendige Ingredienzien für seinen Erfolg gewesen. Ja. Und alle die Sportswriter in Amerika, deren Podcast ich so höre und deren Takes ich so lese, sagen so, ey, what's new?
Ja.
Die wussten es alles. Aber die meinen sehr, alles ist nochmal so komprimiert zu sehen und alle Hot Takes, die sie damals hatten. Mhm. Ich sag nur Pizzagate, weil wir gerade bei Gates sind. Da kommst du nochmal hin bei Pizzagate. Interessante Episode. Das alles nochmal zusammengefasst zu sehen.
Es gibt eine Pizzagate?
Okay, dann erzähle ich doch kurz.
Ja.
Es war in einem Playoff-Spiel. In der Nacht vor einem Playoff-Spiel gegen Utah Jazz. Ein entscheidendes Playoff-Spiel. Michael Jordan hatte nachts noch Hunger.
Ja, pass auf, aber da geht es ja wirklich um Pizza. Ich störe, weil es gibt ja so eine Verschwörungstheorie um Pizzagate.
Das nannte man so in NBA-Kreisen.
Okay.
Weiß nicht, was du jetzt meinst. Du meinst wahrscheinlich nicht das, oder?
Nee, eine aktuelle Verschwörungstheorie mit.
Okay, nämlich?
Das muss ich nochmal nachgucken. Aber da geht es um diese ganzen komischen Geschichten mit Adenochrom und Kinder und Hillary Clinton und Kinder, die gefoltert werden und Kinderschänder und sowas.
Wusstest du, dass die Hälfte der Fox, nach einer Umfrage, die Hälfte der Fox-Zuschauer, Fox News-Zuseher in Amerika tatsächlich daran glaubt, dass Bill Clinton mindestens einen geheimen Zensus einführen will mit der Corona-Krise?
Ich möchte es nicht wissen, ja.
Und Fox-Zuseher sind nicht wenig, glaube ich. Summa. Genau, auf jeden Fall bei Last Dance, der Michael Jordan bestellt in der Nacht noch eine Pizza, weil er Hunger hat. Und Utah Jazz, also da gibt es quasi, also da, sagen wir mal so, da gibt es nicht viel Pizzaläden, die nachts noch offen haben. Und da kommt halt eine Formation von 5 Leuten, was auch schon merkwürdig ist, und bringen die Pizza. Und danach wird Michael Jordan unfassbar krank. Also Lebensmittelvergiftung, im Mindesten. Und natürlich ist das, es wird insinuiert, dass da natürlich, was dahinter steckt, dass, keine Ahnung, wo das ist, in Salt Lake City oder so, dass da die Leute gesagt haben, in dem entscheidenden Playoff, dem spucken wir mal in die Suppe im
übertragenen Sinne. Ja, im Sinne des Wortes, ja, auf die Pizza.
Genau. Ja. Genau. Und das sagen halt die Journalisten, dass viele Sachen, die halt da so alles nochmal komprimiert zu sehen und auch mal die ganzen Theorien, die sie früher hatten, und das teilweise auch nochmal bestätigt zu sehen und auch nochmal zu sehen, wie wichtig wirklich Scottie Pippen war. Mhm. Und was für ein großartiger Trainer, Coach Phil Jackson war. Mhm. Das alles so komprimiert zu sehen, es ist quasi ein warmer Regen.
Ja, cool.
Und auch wenn der warme Regen beinhaltet, dass man Michael Jordan auch von einer unangenehmen Seite auch erlebt. Aber ich glaube, Michael Jordan ist scheißegal.
Ja.
Und ich glaube, das.
Du hast mich auch zum Denken gebracht, Bernie, nach unserer letzten Runde Tischtennis. Wo du nämlich, es war an einem Vormittag, wo du wieder alle vier Sätze, wir spielen immer drei Gewinnsätze. Die gewinnst du dann alle drei. Und weil wir dann noch ein bisschen Zeit haben, spielen wir noch einen vierten Satz, den du auch gewinnst. Ja. Und dann hast du mir sehr klar zu verstehen gegeben, dass du an meiner Stelle jetzt für den Rest des Tages sehr schlecht drauf wäre. Und dass Michael, wenn ich Michael Jordan wäre, ich jetzt so an mir arbeiten würde, dass ich dich nächstes Mal schrubben würde. Das hat mir zu denken gegeben. Also vielleicht werde ich jetzt Michael Jordan demnächst.
Ich hab übrigens auch eingeräumt, dass es nicht an meiner Technik liegt oder meinem überlegenen Spiel, sondern nur, dass ich mir beigebracht habe, mich, wenn es knapp wird, oder knapp wird es jetzt ja nicht.
Entschuldigung. Wipe that smile off your face, ja. Bernie.
Das war bei den Sopranos gestern.
Ich weiß.
Genau. Dass ich mittlerweile im Gegensatz zu früher in der Lage bin, mich zu konzentrieren und weniger Fehler zu machen. Und oft ist es dann so, dass
ich merke, dass du früher mal Tennis gespielt hast, deine
Fehler provoziere. Mhm. Dann.
Oh.
Ja, Tennis, ja. Oh, Tennis ist schlimmes Psychodrama, Tennis zu spielen. Nie. Also natürlich in Beziehungen und beim Tennisspiel wird man so mit seinen abseitigen Charaktereigenschaften konfrontiert.
Interessanter? Ah ja.
Ja, also wie, Tennisspielen ist was für, das Sport für Jedis.
Gut.
Mit der dunklen Seite der Macht kommt man da nicht weit.
Jetzt zu Icarus.
Sagt John McEnroe.
Sehr gut.
Auf jeden Fall hatte ich Entzugserscheinungen. Und habe gedacht, Sportdoku, Netflix, show me deine Sportdokus. Und da kam relativ bald Icarus, eine Doku, die auch, glaube ich, hat die nicht einen Oscar bekommen?
Die hat einen Oscar gewonnen, 2018, ich glaube. Hat einen Oscar gewonnen,
auf jeden Fall. Habe es damals nicht gesehen, habe drüber gelesen, habe einfach nicht die Muße gehabt, dachte ich, jetzt möchte ich sehen. Und hier geht es mir ein bisschen ähnlich wie bei The Last Dance und auch Tiger King, obwohl der Vergleich verlegen klingt. Ich war so gebannt von dem Inhalt und dem Protagonisten, dass ich im Endeffekt nicht mehr viel über die Machart der Doku sagen konnte, weil ich, wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, würde mir vielleicht einfallen, vielleicht könnte ich was kritisieren, aber mein Verstand hatte nicht genug Zeit, sich damit zu beschäftigen, weil die Story so irre und auch so rasant war. Es geht darum, dass ein Typ, der fährt Fahrrad, leidenschaftlich, möchte ich mal sagen. Der fährt auch immer so eine Alpenetappe, die die Rot-Ut, sagt man das so?
Rot-Ut, ja.
Rot-Ut, nicht Rot-Ut, sondern Rot-Rot. Hm? Genau. Und der wollte.
Ja, das härteste Amateurrennen der Welt.
Ja, genau. Und der wollte einfach herausfinden, wie das ist, gedopt zu sein.
Genau. Weil er ist ohne Doping gefahren und hat es auf Platz 14 geschafft, was der absolute Wahnsinn ist.
Ziemlich gut ist.
Ja. Ja. Glaube auch. Und er sagt so, es gibt die Spitzengruppe von 6-7 Fahrern, die sind der Wahnsinn, die sind vorne weg. Danach kommen nochmal welche und danach kommt er.
Ja, und man muss jetzt dazu sagen, dass das sich in Dimensionen schon abspielt, wo unser Eins sich denkt, da kann man ungedopt sowieso nicht hinkommen. Aber der Mann ist da ungedopt und sagt, er möchte wissen, wie weit er da mit Doping wie weit es noch gehen kann, wie weit er da, Brian Vogel heißt er übrigens, wie weit er noch kommen kann. Und lässt sich quasi unter so einem Anti-Doping-Beauftragten der USA, will er sich quasi ein Doping-Programm verordnen lassen. Dem wird es irgendwann zu heiß, weil er sagt, eigentlich ist ja mein Job das Gegenteil. Aber ich habe da einen Kumpel in Russland.
Mhm.
Und
that's a hell of a Kumpel.
That's a hell of a Kumpel. Und dieser Kumpel
heißt Grigori Rodchenko?
Ja. Und Grigori heißt er.
Grigori, richtig. Ja.
Und der ist quasi der Chef von dem, der Chef vom absoluten Chef Laboratorium in Sachen Anti-Doping-Testing. Ja, also weltweit.
Genau.
Ja. Er ist der Anti-Doping-Chef-Tester der Welt.
Er ist der Anti-Doping-Guru.
Wie sich aber rausstellt, er hat sehr viel Spaß, seinen Kumpel zu betreuen aus L.A., besucht ihn auch. Und die entwickeln ein Vertrauensverhältnis und letztlich kommt er nicht umhin zu sagen, Mensch, weißt du eigentlich, ich kenne mich auch deshalb so gut mit Doping aus, weil erstmal habe ich selber gedopt, ich war Läufer früher und dann habe ich auch jahrelang hier dem Kollegen Putin und Freunden irgendwie auf die Sprünge geholfen. Ja. Und quasi, also er war quasi der Anti-Doping und der Doping-Papst, wenn man so will.
Genau.
Und
das eine kommt mit dem anderen.
Er geht da an die Öffentlichkeit. Er wird zum Whistleblower.
Nee, es passiert während im Laufe dieser Doku was ziemlich verrückt ist. Erst geht es nur um dieses Ode Ruth und dann hat dieser Brian Vogel unglaubliches Glück, dass zeitgleich sozusagen, dass dieses Ode Ruth Rennen schon gelaufen. Er hat übrigens auch nicht so gut abgeschlossen.
Das ist, darf ich kurz einhaken, bevor du wolltest gerade auf die ARD-Dokumentation zu sprechen kommen, ne?
Ja.
Ja. Kurz fand ich auch sehr interessant, dass der Mann dann ja quasi gesagt hat, er kann eine Leistungssteigerung von 20% feststellen, er ist auch nicht mehr so fertig, aber auf einer Strecke funktionieren dann die Gangschaltung nicht, 100 Kilometer ohne Gangschaltung und er fällt so in der Wertung zurück, was nicht mehr einholbar ist. Könnte man sagen, okay, gut, da hat das ganze Doping eigentlich nichts gebracht, dieses halbe Jahr Dopingtraining oder 9 Monate oder wie viel es sogar waren. Okay, du bitte, weiter.
Ja, naja, dass er unter Druck gerät und die Olympischen Spiele in Sochi stehen ins Haus und die ARD-Doku kommt raus und das Olympische Komitee fängt an richtig zu suchen und richtig Druck zu machen auf dieses Labor von dem Grigori Rodchenko.
Mein Lieblingscharakter ist ja quasi so, ist ja weder Grigori noch Brian, sondern eigentlich Thomas Bach.
Ja.
Der, wie gesagt, absolut fakeste aller Medienvertreter ist, finde ich, der immer so tut, als wüsste er von gar nichts. Und dann aber immer so, aber da musst du schon mal durchgegriffen werden irgendwie.
Ja,
also der ist so unbalanciert.
Der ist, also der wird am Ende eine völlige Marionette, der Typ.
Ja, naja, in solchen Stellungen von Marionetten zu sprechen, weiß ich nicht. Thomas Bach ist übrigens auch der sich sehr lange geweigert hat, hier, soweit ich weiß, die Olympia zu verschieben wegen Corona. Da ist ein bisschen auch Spirenzien gemacht, glaube ich. Ja. Egal. Auf jeden Fall, die tun bei der ARD-Doku erstmal sehr überrascht, das IOC. Und dann forschen sie nach und dann tun sie sehr empört. Mhm. Also, das kommt mir alles, als würde man das alles nicht, als wäre das ungeahnt, ne? Als würde das ungeahnte Tiefen haben, diese ganze Doping-Skandal. Okay,
go on. Also genau, worauf ich eigentlich nur hinaus will, ist, dass ein unglaubliches Glück hat, der Regisseur, dass sozusagen die Person, mit der er gerade arbeitet und mit der er eh gerade im Kontakt ist, zur Schlüsselfigur einer weltweiten riesigen Doping-Geschichte wird, wo innerhalb dessen dann auch, also er holt dann sozusagen der Rodchenko verlässt aus Sicherheitsgründen wirklich Russland, kommt zu ihm nach Amerika.
Lässt
Frau und Kind zurück und erzählt die ganze Geschichte unabhängig voneinander der New York Times, die mit der Geschichte rauskommt und auch den amerikanischen Behörden. Und dass seine Ängste auch nicht ganz unbegründet sind, erkennt man auch daran, dass zum Beispiel also zwei Chefs der russischen Anti-Doping-Behörde danach relativ kurz innerhalb eines Monats oder zwei an Herzversagen sterben. Genau. Und dann, ja, der ist ein sehr schräger Vogel, der Rodchenko. Ich bin mir teilweise...
Der gerne oben ohne skypt.
Der gerne oben ohne skypt, der gerne Hunde mit ihren Genitalien ins Bild hält. Er ist ein sehr lustiger Typ.
Das hat aber Brian Slagel gemacht, das mit den Genitalien.
Stimmt, er hat
Vogel, nicht Slagel.
Vogel, ja. Übrigens, dieser Brian Vogel, der ist Regisseur, der hat ein Theaterstück, er ist so ein bisschen One-Hit-Wonder, hat ein Stück geschrieben, das heißt Utopia. Das lief hier, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, als Film, auf der Suche nach Mrs. Wright. Mhm. Das ist sozusagen, er hat extrem schlechte Kritiken gekriegt, ist aber, lief lange am Broadway, das Stück. Es ist einer der größten Broadway-Erfolge überhaupt.
Wow.
Ja, also ist das Stück, dass sich am schnellsten die Produktion amortisiert hat, also wo am schnellsten Geld reingekommen ist. Naja. Ja, das Verrückte ist, ich finde die Doku wirklich teilweise auch gar nicht so gut gemacht, im Sinne von, es gibt so eine Phase, nachdem das klar ist, er hat dieses Fahrradrennen nicht gewonnen, wo es sozusagen dann erst in diese andere Geschichte reinfindet, die, was diese Doku letztendlich wirklich interessant macht.
Ja.
Wo es so ein bisschen verworren ist, wo ich nicht ganz hinterherkomme, dann wird es aber sehr, sehr spannend. Auch sehr, sehr spannend zu sehen ist, wie wirklich, was für eine Agentengeschichte dahinter ist, wie diese Dopingproben, die von den Leuten in Sochi während der Olympischen Spiele genommen wird, wie das manipuliert wird. Also wo Fläschchen aufgebrochen werden, man weiß nicht, wie die eigentlich gar nicht aufgebrochen werden können. Wie zum Beispiel durch Löcher in Laborwänden, die durch Steckdosen sozusagen versteckt sind, Dopingproben durchgereicht werden. Und das Ganze im Wissen, dass dahinter Wladimir Putin steht, das macht ziemlich Spaß, sich das anzugucken.
Ja, es hat ein paar strukturelle Probleme, die Doku, das stimmt.
Ja.
Das habe ich auch so im Hinterkopf. Wobei ich mich gefragt habe, warum nicht einfach das Urin dort bearbeiten, warum erst umständlich durch Röhren und Kanalsysteme und sonst irgendwie woanders hinschaffen.
Wie meinst du das?
Warum überhaupt das, also warum nicht gleich im Labor das Doping, also quasi das Urin manipulieren?
Naja, ich glaube, das wird ja vor Beobachtern sozusagen, wird diese Urinprobe genommen und dann wird die ins Labor gebracht und dann gibt eine A- und eine B-Probe und die werden an verschiedene Stellen gebracht.
Ja, aber wenn es im Labor manipuliert wird,
ja,
dann warum nicht gleich da, also wenn das das Labor eh für die, also der Grigori,
ja,
Rutschenko eh für die Manipulation
also wird was damit
verantwortlich ist, warum gibt er sie dann extra noch woanders hin?
Ja, das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass an bestimmten Stellen in diesem Labor wahrscheinlich immer noch beobachtet wird. Keine Ahnung.
Ja, oder Kameras oder so.
Da wird es einen Grund für geben, ich weiß es nicht. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich feststelle, als es erst in dieser Doku darum, also wenn ich das, nachdem ich das gesehen habe, denke ich auch, ich will nie wieder etwas Bernie Meier mit Olympischen Spielen zu tun haben. Sie dopen alle, ich will das alles nicht. Ich will keine Fußball-Geisterspiele, ich will nicht zu viel Geld, ich will kein Doping im Sport. Und Sportwetten. Dann, ich will, wenn ich extrem sportliche Fahrradfahrer sehen will, dann will ich Bernie Meier sehen, von dem ich weiß, dass er nicht dopt. Aber dann erinnere ich mich an den Anfang dieses Films, mit welchem unglaublichen Spaß dieser gleiche Typ, dieser Rutschenko, unserem Regisseur hilft, sich für dieses Haute-Route-Rennen zu dopen, mit den Testosteron und sonst was. Und wie lustig das auch ist und Spritze hier rein, der hat auch so ein bisschen Angst vor Spritzen und wie viel Spaß das macht und welche diebische Freude der dabei entwickelt. Und ich wirklich enttäuscht bin, dass er dann so schlecht abschneidet bei diesem Haute-Route-Rennen. Dann denke ich, nee, eigentlich will ich auch sehen, wie weit man mit Doping kommen kann. Ich bin da wirklich hin und her gerissen. Und ich sag dir was, mit den Fußball-Geisterspielen, da werden wir gleich drauf kommen, meine Fassade bröckelt, Bernie.
Aha.
Ja.
Wow, aber dann kommen wir gleich drauf.
Ja.
Ich glaube,
wie denkst du über den
Sport? Also pass auf, so Dokus sind ja auch irgendwie, die müssen auch auf einer rechtlichen Grundlage stehen, sonst werden die in Grund und Boden geklagt.
Ja.
Das heißt, du kannst davon ausgehen, das, was da präsentiert wird, als Fakten, ich will nicht so verschwörungstheoretisch sagen, das ist immer nur die Spitze des Eisbergs, Rüdiger. Mhm. Aber es, glaube ich, kommt immer noch mehr. Es käme immer noch mehr ans Tageslicht, als dann so offiziell verlautet wird. Ich glaube, dass dieser ganze Sport und Doping, ich glaube, dass das tatsächlich ein Fass ohne Boden ist. Und ja, nicht nur in Russland natürlich. Es nährt auch natürlich so ein bisschen anti-russische Gefühle,
ja,
glaube ich, beim Zuseher. Das Doping an sich, weiß nicht, ich glaube, es stört mich nicht so, wenn es jeder macht. Ich glaube, was mich aber stört, ist der Eingriff von Politik in Sport, die Verlogenheit. Wirklich, da wird sich in Grund und Boden lügen sich da alle. Die lügen sich alle gegenseitig kaputt in dieser Doku. Es ist einfach so, es ist elitär, es ist manipulativ, es ist gelogen, es ist quasi, es ist mauschlerisch, es ist klüngelsicher. Das gefällt mir alles nicht. Das Doping an sich ist mir relativ wurscht, aber was dahinter steckt, ist einfach kriminell und eklig.
Mhm.
Darum geht es mir so ein bisschen. Und es hängt tatsächlich halt mit Geld und Macht zusammen. Und wenn es jetzt einfach nur Dopen um die sportlichen Ergebnisse an sich ginge, ich glaube, da würde es mich nicht so stören.
Ja, es geht mir. Ja, das ist der Fakt.
Aber
zum mich auch nicht so stören.
Und was mich dann wirklich noch mehr stört, ja, als das Doping an sich und dass Putin alles dafür gibt, dass irgendwie sein Land gut dasteht oder seine Zustimmungswerte steigen.
Und wie erfolgreich das auch ist. Man sieht ja irgendwo, sieht man mal so eine Kurve, so wie seine, wie seine, naja, Wahlergebnisse, aber wie so seine Beliebtheit in der Bevölkerung sozusagen mit dem Gewinn der ganzen Goldmedaillen steigt.
Ja, so sehr, so verachtenswert ich das finde, so noch verachtenswerter finde ich, dass dann aber zum Beispiel das IOC sagt, naja gut, jetzt komm, jetzt lass mal halt mal die Hälfte der Russen, lass mal halt mal mitmachen.
Aber ein paar dürfen mitmachen in Rio. Ja, so war es auch.
Ja, es war, glaube ich, gut die Hälfte oder so.
Mhm.
Ja. Das, also die absolut, so dieses, also es ist nicht so, dass es, mit dieser Doku wird ja nicht ein Korruptionsfall aufgedeckt, wo du sagst, Mensch, der oder der Putin oder der Sportminister oder der Thomas Bach oder sonst irgendwie so, sondern eigentlich wird ein Sumpf offengelegt, wo du nicht weißt, wo fängt der an, wo endet der. Eigentlich, der ist, wahrscheinlich ist der weltumspannt. Wahrscheinlich gibt es irgendwie niemanden, der in diesem Netz aus Spitzensport, Leistungssport, TV, Übertragungssport irgendwie wirklich die Wahrheit sagt.
Okay, aber naja, also ich glaube, der Fall Russland ist jetzt schon besonders. Glaubst du, dass in Deutschland, Frankreich oder auch den USA ein derartiges Staatsdoping betrieben wird?
Nee.
Ich glaube nicht, dass Angela Merkel.
Nee. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass es natürlich Verbindungen gibt, die dieses Doping irgendwie, sagen wir mal so, vielleicht von der Staatsebene wieder auf ein paar Ebenen runterholen. Aber auch da sagt niemand die Wahrheit. Ich glaube, die Vernetzung und die Lobbyisierung und der monetäre Impetus, der dahinter steckt, das ist das, was ich eklig finde. Und den gibt es auch auf Vereinsebene schon. Und das gefällt mir nicht. Und ich möchte die Russen da jetzt einfach auch nicht so. Ich weiß nicht, ich glaube, da liegt man falsch, wenn man die Russen da so singulär hinstellt. Und es ist ja auch kein Argument zu sagen, ja, glaubst du das in Deutschland? Ja, dann ist es halt vielleicht in Deutschland nicht, aber ich meine, dann ist es halt wieder, keine Ahnung, wie es in, ich nenne jetzt keine Länder, weil es ist ja auch wieder diskriminierend.
Aber bei der Telekom war es so.
Team Telekom.
Ja, klar.
Ja.
Und also Sportler dopen alle.
Und ich meine, Politiker
lügen alle.
Ja, Entschuldigung, der Fall Lance Armstrong ist ja wohl das beste Gegenbeispiel, dass man sowas nicht auf die
US Postel, ja.
Dass sowas einfach institutionell ist.
Genau.
Und dass man einfach niemanden über den Weg trauen kann, finde ich das deprimierende. Egal, ob es um Doping geht oder um.
Ja.
Ja. Okay. Ich möchte noch sagen, übrigens zu The Last Dance, der Doku über Imperator Michael Jordan, dass die Titelmelodie vom Alan Parsons Project, also das ist quasi die Einlaufmusik vom Alan Parsons Project. Habe ich das schon gesagt, wie toll es ist? Kennst du das Lied?
Nein.
Fällt jetzt der Titel nicht ein, aber es ist so, ja, einfach Chicago Bulls und Alan Parsons.
Aber die Musik ist sowieso ziemlich toll in Last Dance.
Ja, bis auf das letzte Lied vom ganzen Last Dance ist, nachdem viel Hip-Hop kommt und R&B und gutes Zeug, kommen wir plötzlich, also nichts gegen die Band an sich, aber die Serie mit Pearl Jam zu beschließen.
Oh.
Ja. Und dann wollte ich noch sagen, dass die Gewinnrate, also der, wie sagt man auf Deutsch, die Gewinn, die Prozente, wie viel die Mannschaft gewinnt und verliert, also die lag bei
Erfolgsquote,
ja, die lag bei 81%.
Dafür bin ich da.
Bei 81% der Chicago Bulls, nachdem das Team aufgelöst wurde, Phil Jackson gegen Michael Jordan, gegen Scottie Pippen ging, etc., fiel sie auf 21. Ja. Und die nächsten Jahre waren Trümmerjahre bei den Chicago Bulls.
Gut.
Okay, ja, gut. We gotta get going. Ich habe aber auch noch Sachen gesehen, Rüdiger, weißt du?
Ach, Bernie, wie viel haben wir jetzt schon geredet? Wie viele Minuten?
Vor einer Stunde ungefähr.
Okay. Leg los.
Weißt du, ich habe gesehen Shin Godzilla.
Okay.
Ich bin auch ein Riesenfan von den Machern von Neon Genesis, Evangelion. Entschuldigung, jetzt habe ich mir tatsächlich den Regisseur nicht aufgeschrieben, aber der hat auf jeden Fall auch einen Godzilla-Film gedreht. Ich glaube, es ist der 35. oder so in der Geschichte der japanischen Godzilla- oder Gojira-Filme. Und den gibt es auf Amazon Prime. Der hat teilweise schlechte oder vielleicht auch absichtlich schlechte Special Effects. Also
konnte dein Gesicht gerade nicht lesen. War mir gerade, bis du es aussprachst, nicht sicher, ob du sagst, fantastisch oder, aber schlechte war es, okay.
Aber schlechte, die ich fantastisch finde.
Ah.
Und es ist ein Godzilla-Film, der sich fast ausschließlich auf die, wie geht eine Regierung mit Godzilla um, beschäftigt. Also es sind wenige Godzilla-Szenen, die meistens spielen in der Regierung. Es hat Züge von einer, es ist eigentlich eine Satire. Und es ist, Rudiger, es ist fantastisch. Es ist der beste Godzilla-Film, den ich je gesehen habe.
Okay, von wann ist der? Ist der aktuell? Ist der neu?
2017 oder so. Ja. Shin Godzilla.
Shin Godzilla.
Wirklich fantastischer Film.
Gut, sehr gut. Guck ich mir an.
Genau. Dann ich gucke weiter What We Do in the Shadows. Das ist eigentlich keine Neuigkeit. Ich wollte nur sagen, da gibt es in einer Folge, ich glaube Folge 6 oder 7, einen Gastauftritt von Mark Hamill. Mark fucking Hamill. Und es ist so, die Folge ist eh die Folge ist unfassbar lustig. Es gehört zum Lustigsten, was ich dieses Jahr gesehen habe. Und Mark Hamill ist großartig. Spielt einen alten, mürrischen Vampir.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Es ist lustig und herzergreifend, wirklich.
Okay.
So toll. Und er Schön. Kriegt, warum ich es erwähne, auch ist, er kriegt nämlich von Laszlo, einem der Protagonisten, kriegt er nämlich so einen sprechenden Fisch geschenkt, wie bei den Sopranos. Ja. Und der sagt, das ist eins der kostbarsten Dinge, die es gibt in Amerika.
Okay.
Und der glaubt ihm das.
Ja.
Ja, der sprechende Fisch, du erinnerst dich.
Ja, ja.
Ja, genau. Okay, dann habe ich geguckt, Rüdiger, und jetzt halt dich fest.
Oh.
To Catch a Thief. Über den Dächern von Nizza.
Ist ja ein Ding.
Noch nicht ganz?
Ja, so heißt er im Deutschen, ne?
Ja.
Ja.
Weil ich, ehrlich gesagt.
Boah, von wann ist denn der?
Ende 50er, 59 ja. oder so. Ich habe nicht alle Hitchcock-Filme gesehen. Der fehlte mir. Und Rüdiger, ich sagte eins, der Film ist. Das ist ein Sommerurlaub, der Film.
Ja, ja.
Der ist nicht mehr.
Ich hab wirklich nur noch so ein. Ich weiß nicht, wann ich den gesehen habe, vor wie vielen Jahren, aber ich habe auch. Ja, Sommerurlaub.
Vergiss die Thriller-Handlung.
Ja.
Vergiss Hitchcock auch irgendwie.
Ja.
Schau dir einfach nur Nizza an.
Ja.
Cary Grant.
Also wenn wir auf die zweite Welle kommen und ich keinen Sommerurlaub machen kann, dann gucke ich einfach den Film.
Und Grace Kelly.
So, letzte Woche waren wir zu diesem Zeitpunkt zu Ende, oder was?
Ja, genau. Hast du gehört, ne?
Mhm.
Das ist immer ein guter Reminder für mich, dass wir uns beeilen sollen.
Ja.
Rudi, ich habe so Spaß und ich werde jetzt, glaube ich, auch wieder mehr. Ich werde wieder mehr Jacketts und Hemden und Halstücher tragen.
I hear you.
Und ich werde, glaube ich, ich werde mich ein bisschen mehr an Cary Grant jetzt, auch in meinem Umgang mit Menschen und Frauen.
Du wolltest Frauen sagen als erstes.
Frauen sagen. Ja, ich werde einfach, ja, ich werde galanter wieder sein, weißt du? Ich werde einfach wieder galanter sein.
Okay.
Galanter und ein bisschen so unfazed, wie man sagt. So ein bisschen weniger, ja, ich will nicht sagen ignorant, das nicht,
ja.
Aber ein bisschen weniger
du,
sensitiv.
Stichwort galant. Reden wir noch über Musik heute?
Ja, reden wir gleich.
Ja.
Genau. Ja, wir reden sofort über Musik.
Ja.
Ach, wollte da hast du gehört, Rüdiger, der Snyder Cut kommt endlich. Kennst du das?
Nein.
Es gibt lange eine Art Verschwörungstheorie, dass viele DC-Fans sagen, Justice League, der Film, wurde ja damals von Zack Snyder gedreht, seine Tochter starb aber leider an einer Überdosis Drogen, musste sich zurückziehen und Joss Whedon hat zu Ende gedreht. Und viele sagen, der Film war ja wirklich Bullshit. Und viele sagen, das liegt am Studio und an Joss Whedon, der Original Snyder Cut, der existiert wirklich. Das ist der überlegene Film. Und jetzt hat Zack Snyder das nicht nur bestätigt, sondern 2021 kommt der Snyder Cut 3 bis 4 Stunden lang, glaube ich, auf HBO Max.
Oh mein Gott.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film irgendwie zu retten ist. Und es ist auch eine merkwürdige, ich weiß nicht, also die zornigen Internet.
Du meinst, also du glaubst auch nicht, dass der Snyder Cut die Sache besser machen wird? Oder wie verstehe ich das?
Ich weiß nicht, der Film ist so schrottig angelegt, dass ich glaube, da ist nichts zu retten, glaube ich. Aber
okay.
Es ist auch interessant, wer sich so alle durchsetzen kann im Internet. Ne? Also ich meine, die Leute, die den Snyder Cut wutentbrannt gefördert haben, das sind ja auch keine Millionen, wobei wer weiß. Aber ich glaube einfach mit so einem Fan-Furor, wie auch Skywalker, Rise of Skywalker, ja. Überhaupt die Star Wars-Saga. Ich glaube, man erzeugt vielleicht damit keine Mehrheiten, aber ich glaube, was das Perfide dran ist, ich glaube, dass Studios sagen, okay, vielleicht ist es keine Mehrheit von Leuten, die den Snyder Cut will, aber durch diesen Furor, durch diese Shitstorms, it's a thing now. Mhm. Das wird gesehen quasi wie, da noch hat quasi das Brand an Wert erhalten und dann machen wir das halt jetzt. Oder dann soll er es halt veröffentlichen. Bin ich ganz sicher, ob man den Leuten, die sich über Dinge aufregen oder über Filme, die angeblich so das Studio so viel Murks gemacht hat oder so, man denen so viel Einfluss zusprechen sollte. Aber gut, wir erwarten gespannt oder auch vollkommen desinteressiert den Snyder Cut. Es gibt einen Podcast, Rüdiger, weil wir über Verschwörungstheorien sind. Der heißt Wind of Change.
Mhm.
Da hat ein amerikanischer Journalist ein Gerücht, kam ihm zu Ohren, schon vor Jahren, 2011, dass Wind of Change von den Scorpions.
Oh Gott, wir kommen wirklich auf die Scorpions.
Ja,
ich war eben stolz auf mich, dass ich nicht irgendwas gepfiffen habe. Nein, ja?
Ja, kann es trotzdem sein.
Nein, ja, danke.
Dass es vom CIA geschrieben wurde.
Das Lied?
Ja.
Ja gut, das ist Common Sense, das weiß man eigentlich.
Ja. Wusstest du von dem Gerücht?
Nein, okay, natürlich nicht.
Um quasi das System da zu erodieren in der Sowjetunion. Und der ist auf dem Podcast ist er dem nachgegangen. Ich habe nur die erste Folge gehört.
Also der Gedanke gefällt.
It's interesting.
Yes.
Also ich glaube, er kommt natürlich auf kein
richtiges. Das ist eine der charmantesten Verschwörungstheorien, die ich in letzter Zeit gehört habe.
Ich glaube, er kommt auch auf kein richtiges Ergebnis.
Haben die auch irgendwelche Xavier Naidoo-Alben geschrieben?
Die CIA?
Ja.
Oh. Weiß man
nicht. Black Nah, die Frage jetzt,
finde ich. Vielleicht kommt es raus in dem Podcast. Auf jeden Fall erste Folge Charming.
Okay.
Ich glaube, er kommt auf keine richtigen Ergebnisse. Spotify gibt es auch schon alle Folgen. Aber immerhin Klaus Meine kommt zu Wort. Und das ist ja auch schon mal. Das ist ja schon mal. Und ehrlich gesagt, als ich gehört habe, als der eine Part kam, wo der sagt, die Scorpions sind bei uns in Amerika vor allem durch diesen Song bekannt geworden. Und dann geht's los. Here I am, do 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 do, rock you like a hurricane. Da ist mir ein bisschen wohlig warm geworden.
Oh, wirklich?
Ja, das ist ein guter Song. Hat man sich früher ein bisschen beömmelt drüber. Und über Klaus Meines Englisch kann man immer noch streiten. Ich finde, es ist ein guter Song. Und im Übrigen,
ich stecke immer noch in der Beömmelungsphase drin.
Alte Scorpions-Alben sind wirklich gut. Okay. Also die meisten Scorpions-Alben sind gar nicht so schlecht. Vor der Wind of Change-Phase.
Okay.
Wirklich. Also musikalisch, ja. Die können was.
Gut.
Okay, gut. So, jetzt sind wir aber richtig mitten bei der Musik.
Ja.
Und da du als Deutschlands interessantester Musikkritiker hier bei uns sitzt, bei mir im Studio,
Bernie, das ist hast zu viel
sicher,
der Ehre.
Also sicher ein Take zu einer der Lieblingsbands deiner Frau und auch deiner, angeblich,
ja.
Nämlich The 1975.
Ja, die haben ein neues Album rausgebracht. Ja. Jetzt am Freitag, Notes on a Conditional Form. 22 Lieder, entstanden während der ewig langen Tour von 1975, die, glaube ich, weiß nicht, wie viele Jahre auf Tour verbracht haben. Ist auch ganz interessant, auf Alben liest man ja immer hinten aufgenommen, im Studio sowieso, und dann stehen da ein oder zwei Studios. Bei The 1975 ist da eine ganze Setliste von Studios. Die haben teilweise im Studio, also die hatten einen Studiobus auf Tour dabei, haben also während sie auf Tour war aufgenommen. Die haben in sehr, sehr vielen Gelegenheiten und Studios diese 22 Songs auf diesem Album aufgenommen. Und es sind viele Songs und es sind sehr unterschiedliche Songs. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, was die Kritik schreibt auch, also ein Mixed Bag von Genres auch. Und genau.
Aber wie findest du denn?
Mir gefällt es gut.
Ja?
Ich finde es galant. Ich finde es charming. Ich höre es sehr gerne.
Ja. Also Rüdiger, ich muss sagen, ich finde Matt Healy absolut unerträglich. Ich finde es eine totale Hohlbacke. Das ist wirklich kein besonders intellektueller Mensch. Matt Healy ist Sänger und Mastermind hinter der Band. Und ich finde auch Interviews mit ihm dämlich. Ich finde das Konzept der Band, dieser maximalistische Pop, eigentlich auch anmaßend und doof. Ich mag auch...
Oh, Bernie, das jetzt aber...
Nein,
wirklich?
Wenn sie so ein bisschen moderner und poppiger klingen wollen, finden sie so tryhard-mäßig. Klingen sie eben nicht innovativ. Innovativ ist, finde ich, was ganz was anderes, sondern sie klingen so einfach, als wollten sie innovativ sein. Ich finde, ihre Stilmischung ist absolut vergrault mich. Also wenn ich einen Song höre, der so ist, ich kann das Album nicht hören, ich würde aus dem Fenster springen, wenn ich das ganze Album hören müsste. Wirklich. So verstörend finde ich diesen Stilmix. Trotzdem kann ich nicht umhin, ich möchte diese Band wirklich nicht mögen.
Das höre ich, ja.
Trotzdem kann ich nicht umhin, bei den letzten drei 1975-Alben immer wieder Songs zu finden, die es auf meine Playlist schaffen und wo ich sage, wow, ist ein guter Song, muss man erstmal so schreiben. There's a lot to like here. Respekt. Ich bin immer wieder selber überrascht, wie eine Band, die ich nicht mögen will, dann tatsächlich mich immer wieder mit so ein paar Songs ohne Umschweife erreicht. Wobei das natürlich meistens die Songs sind, die so ein bisschen, ja, britpoppiger will ich nicht sagen, aber die jetzt auch vielleicht zu The Verve gepasst hätten. Oder du magst wahrscheinlich auch so das fiepige Zeug, das sie so haben. Was, so ein bisschen,
was für ein Zeug?
Das fiepige Zeug, was so ein bisschen elektronischer, avantgardistischer ist.
Ja,
das
mag
ich. Was ich den letzten Schrott finde, überwiegend. Ich mag mehr, was natürlich so ein bisschen so Folk-Songwriter-Dings hat, aber das sind unsere unterschiedlichen Geschmäcker, da will ich nicht sagen, dass einer recht hat und der andere nicht. Ich finde auf jeden Fall, dass in dieser Band wahnsinnig viel steckt und sie aber einfach irgendwie einfach nur raus einfach raushauen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das, um jetzt mal zum positiven Resümee kommen, verdient eigentlich auch irgendwie meinen Respekt, finde ich.
Ja.
Einfach mal machen.
Ja.
Und nicht so einen Fakt drauf geben, was die Kritiker schreiben. Also letztendlich muss ich sagen, eine Band, die ich nicht mögen will, die mich dann doch aber irgendwie, das letzte Album fand ich eigentlich wirklich sogar in der Summe eigentlich ganz gut.
Ja.
Ich glaube, es liegt an Matt Healy, den ich einfach doofbackig finde.
Aber das...
Ja. Du bist ja sehr geprägt von deiner Frau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du quasi...
Du, das weiß ich. Ich habe eine 1975... Meine Frau ist ja öfter mal begeistert von verschiedenen Sachen. Also zum Beispiel von anderen Bands. So, und wo dann die Musik zu Hause viel läuft. 1975 lief lange zu Hause, ohne dass ich mich groß dafür interessiert habe. Ich mochte es immer, wenn es läuft. Und ich habe auch den Namen Matt Healy irgendwann mitgekriegt. Und dann habe ich ein Interview im schwedischen Fernsehen gesehen mit Matt Healy. Und ich finde ihn keine Hohlbacke. Ich fand ihn extrem sympathisch. Und ich finde, der hat ein paar sehr kluge Sachen gesagt. Und ich finde, er hat ein paar sehr bescheidene Sachen gesagt. Und über Kunst und wie er Musik schreibt und was er so, ich höre mir den gerne an.
Ja, ich glaube,
dass es jemand ist, der schnell unterschätzt wird. Ich glaube, dass er schnell in so Schubladen reingepackt wird, natürlich ehemaliger Heroinabhängiger, oder als Schmusepop oder sonst was. Und ich glaube, dass da ganz viel mehr ist.
Und was ich sagen wollte, du bist beeinflusst, meine ich damit, dass du natürlich schon einen positiven Bias gegenüber so einer Band
natürlich.
Hast. Ja,
natürlich.
Ja. Während ich eher aus einem Dings komme, wo ich sage, was will die Band
von mir? Ja.
Ja, ich habe ein Interview gelesen, da fand ich ihn hohl. Aber gut, das ist vielleicht, tatsächlich ist es dann auch irgendwie das Problem mit, bevor man sich hier on air über Bands oder Musiker äußert, müsste man vielleicht irgendwie 5 Interviews lesen. Aber wer weiß, ob du 5 gelesen
hast. Ich habe keine 5 gelesen, ich habe eins gesehen und wo er dann länger ist und da sitzt. Und ich habe natürlich das gelesen, was meine Frau mit ihm geführt hat jetzt während der Corona-Zeit.
Ja, da ist natürlich schon sehr, okay, gut. Da würdest du deiner Frau ja total den Rücken fallen. Selbst, also du musst es ja quasi schon, es ja schon per Sympathie gut finden. Ich finde, Menge Musik ist mir zu prätentiös, die so aus deiner Richtung kommt. Also aus deinem Geschmacksding. Also mir ist es einfach zu viel Brimborium oft, die Musik. Ja. Und ich wäre aber gut beraten, bei dieser Musik unter anderem oft genauer hinzuhören.
I love a good Brimborium.
Ja, me not.
Aber Ghost ist doch auch Brimborium ein bisschen.
Vom Songwriting her nicht. Das ist eigentlich sehr, also Ghost ist eigentlich musikalisch eher so ein bisschen also Brimborium viel hat die Show, das Theatralische. Aber jetzt rein vom Songs her ist es eigentlich eher so ein bisschen Rock-Hausmannskost.
Ja.
Ich bin mehr so der Hausmannskost. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es so besonders positiv ist. Und warum ich so eine Abneigung wenn ich es negativ formulieren würde, würde ich sagen, Gestellstes. Aber ich wäre gut beraten, bei ein paar Sachen mal einfach genauer hinzuhören. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob 1975 die Band ist, wo sich für mich rentiert, genauer hinzuhören. Dann würde ich eher Angel Olsen eine zweite oder dritte Chance geben.
Arcade Fire geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung, oder?
Bei mir?
Ja.
Nee, Arcade Fire finde ich eigentlich sehr nachvollziehbar von ihrem Songwriting her. Und was sie so machen. Arcade Fire, das hat eher... Da finde ich manche Songs wirklich gut. Bei Arcade Fire kann ich es nicht begründen, was mich da stört. Oder warum ich habe die ja auf meiner Playlist auch früher oft gehabt, einzelne Songs. All Cars Go war einer meiner absoluten Lieblingssongs.
Oh ja, das ist ein toller Song.
An dem ist ja wirklich überhaupt nichts auszusetzen, der auch voll mich voll anspricht auf allen Ebenen. Also da kann ich es dir einfach nicht sagen, woran es da liegt. Ja. The National ist zum Beispiel auch so eine Band, die mir nicht liegt. Aber da kann ich auch nicht sagen, es liegt daran, dass die irgendwie so besonders gestellt oder artifiziell sind, sondern die finde ich auch relativ bieder eigentlich vom Songwriting und wie sie so, das spricht mich halt einfach nicht an. Aber das muss ja auch durchaus möglich sein zu sagen, alles okay, was die machen, aber it's not for me.
Ja. Ich mag immer, ich glaube, wenn ich so zusammenfasse, warum ich Musik höre oder was mir an Musik gefällt, es geht immer so darum, was Musik beim Hören in mir anrichtet. So.
Ja, aber geht es darum nicht immer bei Musik?
Wahrscheinlich, ne? Oder darum geht es, ne?
Ich würde aber eher, glaube ich, ich würde uns allen auch noch unterstellen, wie finden wir uns selbst, wenn wir eine bestimmte Art von Musik hören? Weil man identifiziert sich Musik. Weil wenn du jetzt quasi nur auf, also ich meine, klar, es gibt, früher habe ich immer gesagt, die Leute, weißt du, die da auf so Schlagerpartys gehen oder irgendwie so bei Best of 90s oder so. Mittlerweile denke ich da anders drüber. Ich denke, das ist vielleicht auch eine ehrliche Art, Musik zu hören, denn man kümmert sich nicht gerade um das Image, sondern man ist vielleicht einfach betrunken oder will Spaß haben und tanzt einfach zu Mr. Vain zum 500. Mal. Und es.
Oh, Mr. Vain wäre ich aber auch dabei.
Ja, okay, vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ja, aber es gibt, also, weißt du. Aber ich glaube, man hört auch Musik aus anderen Gründen. Man hört auch Musik, weil man denkt, ich gefalle mir jetzt hier in der Rolle des Ghost-Hörenden, des Angel Olsen-Hörenden, sonst irgendwie. Es ist auch immer eine Identifikationsfläche irgendwie. Man hört Musik, weil man sich gefällt, indem man eine gewisse Art von Musik hört. Und dadurch entwickelt man einen positiven Bias, wozu man dann Zugang findet zu der Musik. Du gefällst dir jetzt zum Beispiel in der Rolle als jemand, ich meine es nicht negativ, pass auf, das kommt nicht, du gefällst dir sicher in der Rolle als jemand, der sagt, ich höre irgendwie ein bisschen avantgardistischen Pop, von Frauen auch, ich höre gerne Frauen, ich gefall mir irgendwie so ein bisschen, gefall mir auch darin, dass ich so modernen, aufgeklärten Frauen, avantgardistischen Frauenpop höre. Das ist eine absolut, also das ist besser als irgendwie böse Onkels zu hören. Also das ist gut, dass du dir in der Rolle gefällst. Aber dieses, dass du es natürlich auch, dass dir das an sich gefällt, das öffnet dich auch und öffnet dir Kanäle, dass dich das auch wirklich erreicht, diese Musik, die du ästhetisch ja eh schon gut findest und die erreicht dich dann auch. Zum Beispiel so eine Musik, die mich einfach nicht interessiert, wo mir das Genre nicht gefällt, die Instrumente nicht gefallen, für die brauche ich viel, viel länger, bisweilen ist es manchmal unmöglich, Zugang, dass die irgendwas mit mir macht, weil sich so viel in mir sträubt dagegen. Und natürlich weiß ich als halbwegs reflektierter Mensch, dass woran es liegt und dass ich da viel entdecken könnte. Aber ich habe natürlich auch nicht die Zeit und ich habe tausend andere Musik, die statt Angel Olsen zum Beispiel hören könnte. Aber was ich sagen will, es ist nie nur das, was die Musik in uns anrichtet, sondern es ist auch immer das, wie wir uns selbst mit der Musik sehen, die wir hören. Und ich glaube, wenn du ganz ehrlich zu dir bist,
und dann würdest du sagen, das ist mit Musik anders als mit Serien oder Büchern, die wir lesen? Serien, die wir gucken oder Bücher, die wir lesen? Also gefällt man sich vielleicht auch als Atlanta-Gucker? So, ich interessiere mich für...
Auf jeden Fall.
Natürlich, ne?
Unbedingt, genau. Unbedingt. Ja. Natürlich, das ist, glaube ich, mit allem Kulturgut so. Aber ich glaube, da muss man auch manchmal ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein und auch mal zu gucken. Das hat auch immer ein bisschen was mit Eitelkeit zu tun. Auf der anderen Seite, ne? Ist es quasi ein Filter, der auch was Positives hat, weil sonst würdest du nämlich die ganze Zeit, natürlich spricht es einen auch an, wenn man Trash-TV guckt und es gibt Leute, die ich intellektuell schätze, die den ganzen Tag irgendwie Trash-TV gucken und weil sie einfach sagen, ja, das gefällt mir halt irgendwie, das ist mein Eskapismus oder so. Oder zum Beispiel, wie ich zum Teil Wrestling gucke oder so. Aber natürlich kann ich da auch einen Filter haben und sagen, eigentlich gefalle ich mir nicht in der Rolle, dass ich es gucke und gucke es nicht und unterstütze damit vielleicht auch wieder ein bisschen andere Kulturaspekte. Aber ich glaube, nur zu sagen, das ist genau Dings, es spricht mich an. Ich glaube, man muss immer gucken, woher kommt man und wie sehr gefällt man sich selber in der Rolle des Kulturkonsumierenden. Und das ist überhaupt nichts Negatives, weil so funktionieren wir, glaube ich, alle und so funktioniere ich auch. Und selbst wenn ich Kultur verweigere, weil ich sage, das ist mir jetzt zu gestelzt oder zu viel Brimborium, auch da steckt eine Eitelkeit dahinter und auch da steckt mehr Beschäftigung mit meinem Selbstbild dahinter als tatsächlich der pure Konsum. Das führt alles zu nichts. Am Ende hört trotzdem jeder das, was er gut findet oder was mit ihm
macht. Aber wir reden auch drüber.
Aber man kann es trotzdem mal hinterfragen, warum man manche Sachen hört. Und natürlich hängt auch immer damit ab, was man Sachen empfohlen kriegt irgendwie. Wenn eine Person, die man sehr gerne mag oder die man liebt, seien es die Kinder, Freunde, Ehefrau, Partner oder sonst irgendwie einem was empfiehlt oder mit was ankommt, was einem gut gefällt, das hat schon oft meinen negativen Bias da einfach ohne Probleme überwunden. Ich finde es nur interessant, immer zu fragen, woher kommt man, warum einem was gefällt. Und bei Serien wie bei Musik. Und ist man auch mal gewillt, es zu überwinden.
Möchtest du eigentlich nominiert werden für die 10 einflussreichsten Alben auf Facebook?
Auf gar keinen Fall. Auf überhaupt gar keinen Fall.
Dinge, mit denen ich gerechnet habe.
Ja.
Ich bin nominiert worden, Bernie.
Ja.
Ich glaube, ich muss es machen. Oder auch nicht.
Natürlich musst du es nicht machen.
Natürlich muss ich es
nicht
machen.
Du möchtest es natürlich machen, weil du natürlich auch Spaß hast, ein bisschen das zu zeigen. Na,
ein was bisschen
du
Spaß. Weil ich mich hingesetzt habe und mal überlegt habe, ob ich überhaupt 20 zusammenkriege. Ich bin für 20 nominiert worden. Und ich werde auch Sachen dazu, würde ich dann posten müssen, die vielleicht auch ein bisschen peinlich sind. Aber gut. Ja, was heißt peinlich? Aber da sind wir beim Thema.
Was würdest du denn posten, was dir peinlich ist?
Les Miserables. Das ist doch nicht peinlich, das stimmt.
Das ist nicht peinlich.
Das ist nicht peinlich.
Das hat deinen Geschmack.
Ist ja eben nicht mehr mein Geschmack. Aber ja. Aber es hat mich beeinflusst.
Aber es hat dich geprägt.
Und es hat mich geprägt. Und darum geht's.
In deinem Gesamtbild und es ist nicht peinlich.
Gut.
Ich wollte nur sagen, auch mit diesen, gerade mit diesen 10 Alben,
ja.
Es gibt ja 2 Argumente. Die einen sagen, es ist doch schön, weil dadurch legt man auch anderen Musik näher.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es natürlich genauso, man zeigt sich.
Genau.
Und mit diesem Mann sich zeigen, berechtigt oder nicht, das kann man immer sagen, ihr macht ja einen Podcast, was redet ihr denn hier?
Ja.
Aber das gefällt mir nicht. Mit Musik sich zeigen, das hat mir noch nie besonders gut gefallen. Das hat mir mal kurz gefallen, als ich irgendwie Metal aufnähe und Fokuhila getragen habe.
Wobei es natürlich eben genau, ja, aber ja.
Aber dann nicht mehr.
Mhm. Ja. Okay. Übrigens, die Musik, die einen geprägt hat, ohne dass man gewusst hat, dass sie einen geprägt hat. Ich habe am Wochenende zum ersten Mal die Rumors von Fleetwood Mac hintereinander gehört. Und Bernie, bei diesen ganzen Liedern, die da kamen, ich war nur nach einem Lied nach dem anderen, dachte ich, das ist auch von Fleetwood Mac? Ich weiß auch nicht, was ich vorher gedacht habe, wer diese Lieder gesungen hätte. Ich glaube, wenn man mir gesagt hätte, Rüdiger, das ist übrigens Lynyrd Skynyrd, ich hätte das geglaubt. Oder das ist von Elton John, ich hätte es wahrscheinlich auch noch geglaubt. Es ist alles Fleetwood Mac. Hat mir sehr gefallen.
Ja, das ist eine tolle Band. Und ich muss auch sagen, dass ich sehr spät, bei Fleetwood Mac, die habe ich natürlich auch schon als Kind gehört und gemocht, ja, klar, ja, wegen ja. Radio. Da war ich aber auch ein Late Adopter, da habe ich dann, glaube ich, erst zu Anfang, zu 2011 oder so, habe ich dann tatsächlich auch mir die Classic Fleetwood Mac Alben gekauft und durchgehört und auch festgestellt, stimmt, ist ja auch Fleetwood Mac. Mhm. Genau. Ich kenn so alte Fleetwood Mac Sachen, so Oh Well, die so ein bisschen ins Bluesige gingen, dann kenne ich so die Sachen mit Seven Wonders, die Stevie Nicks Sachen. Dass da ganz viel dazwischen war und eigentlich so die wertvollste Fleetwood Mac-Zeit, so musikhistorisch eigentlich dazwischen war, das ist auch ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich auch zu. Da bin ich auch wirklich auch erst für meine Verhältnisse sehr, sehr spät drauf gestoßen. Und ich hatte dich auch auf einen wahnsinnig guten Fleetwood Mac-Song hingewiesen. Leider weiß ich nicht mehr, welcher es war, aber ich glaube, es war bei, wie ist die David Fincher-Serienkiller-Serie nochmal?
Mindhunter.
Mindhunter, genau.
Ja.
Ich glaube, da gab es auch einen. Da gab es auch wieder mal so einen.
Ja, das würde passen. Und Fleetwood Mac kommt alle Nase lang vor in, auch nicht zu Ende geguckt, in High Fidelity mit Frau Kravitz.
Ja, wie hieß denn dieser Song von Fleetwood Mac nochmal? Es gibt einen Song von CC Top, der heißt ähnlich. Ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall, da war es auch wieder so, habe ich auch gehört und dachte so, ist ja ein guter Song. Ach, das ist auch Fleetwood Mac?
Mhm.
Ist so eine Band dafür.
Ich erinnere mich übrigens sehr genau, wie ich als junger Mensch Fleetwood Mac für mich innerlich abgehakt habe. Ah nee, das ist nicht mein Ding. Und zwar das Video zu Tell Me Lies, Tell Me Sweet Little Lies. Wo ich dachte, das ist Fleetwood Mac. Nee, Fleetwood Mac, das höre ich nicht.
Das war auch gut eigentlich.
Ja. Aber es hat mich jetzt damals nicht so angesprochen.
Ja, also es hat eine andere Phase, aber...
Aber damals war mir gar nicht bewusst, dass das... Ich kannte ja alles davor nicht. Ich habe nur Fleetwood Mac in dem Moment abgestempelt.
Lindsey Buckingham ist ja nicht in der Band, ist ja irgendwie rausgeflogen vor kurzer Zeit.
Ah.
Und dafür spielt er aber ein Solo ein auf dem wahnsinnig fantastischen Killers-Track Caution. Ne? Bisschen Trivia hier noch anzufügen.
Gut.
Okay, wir überziehen wahnsinnig mit dieser Sendung. Okay,
Oh Gott, Fußball und Sopranos haben wir noch, Bernie.
Ja, scheiße. Pass auf,
Fußball handeln wir mal ganz schnell ab.
Ja, okay, Fußball handeln wir schnell ab. Ich sag mal, dass Schalke ein Kackverein ist. Mein Hot Take. Nee, ich finde es tragisch, wie mit David Wagner irgendwie. David Wagner.
Mhm.
Bei Schalke wirklich auch wieder keine Linie irgendwie so drin ist.
Mhm.
Ist auch jetzt nicht so erfolgreich ist, hat ja irgendwie gerade gegen Mainz verloren. Was Mainz?
Nee, Mainz hat krachend
gegen Augsburg, 3-0 gegen Augsburg. Entschuldigung, Mainz hat krachend gegen Leipzig verloren.
Schon wieder.
Genau, Entschuldigung. Und auch diese ganze Torwart-Sache war auch nicht gerade nicht elegant gelöst.
Ja, schade. Okay.
Ja, als ehemaliger Schalke-Fan.
Ich habe ein ganz interessanten Artikel gelesen von Martin Schneider in der Süddeutschen. Das fand ich ganz einleuchtend, der da den Gedanken äußert.
Den du dann auch angetweetet hast und gesiezt hast.
Das habe ich
gesiezt, ne? Ich glaube, du, das ist ein Dude wie du und ich. Den, glaube ich, musst du nicht siezen.
Ja, aber ich
der kommt doch immer auch im Rasenfunk vor.
Ich wollte nicht direkt so losduzen.
Ja.
Das hab ich noch nie gemacht. Ich habe gedacht, wir brauchen mal...
Doch, du hast mal Margarete Stokowski angetweetet.
Wirklich?
Ja.
Du beobachtest schon alles, ne? Ah, da ging es um Donauwellen.
Weiß ich nicht mehr.
Da ging es um was ganz Banales. Das hat so mein...
Ich mach Twitter auf und...
Guck's nur, was ich geliked habe.
Scrolle nicht.
Ja.
Guck nur auf Mitteilungen, aber was oben steht, sehe ich natürlich schon.
Ah, okay.
Stimmt,
das habe ich heute Morgen gemacht.
Mein best Twitter-Buddy steht halt automatisch, was du gemacht hast.
Damn it. Nein, das ist nicht schlimm. Ich mache ja sowas nie, dachte ich, vielleicht bringt uns das noch. Ich weiß, bringt nichts.
Ich glaube, als einer von 40.000 Followern mal einen Kommentar zu irgendwas zu machen, glaube ich, bringt gar nichts.
Ich weiß, dass das lächerlich ist.
Gibt man sich eher.
Bernie.
Ja.
Ist gut. Du hast recht. Aber den Gedanken an sich fand ich nicht, also er hat den Gedanken geäußert, dass diese Geisterspiele, wo kein Publikum da ist, dass sich darüber lustig machen kann, wenn man mal einen Hackentrick macht oder ein Publikum da ist, dass Leute kämpfen und sich reinhängen sehen will, sondern dass jetzt bei diesen Geisterspielen, wenn das Publikum nicht da ist, sich auch mal so die feinen Fußballer reinhängen und mal was Feines probieren.
Ich glaube, er sprach von Laborfußball unter Favre, ne?
Das ist dem Tweet. Neben dem Artikel wurde das mit den feinen Fußballern sehr betont, dass die sich jetzt was tauen, so Julian Brandt und Karim, wie heißt er, Demirbay. Dass die Mannschaften gerade sehr erfolgreich sind und führte dann halt als Beispiel natürlich besonders den BVB, Leverkusen und natürlich auch die Bayern an. Allerdings habe ich dann genau heute Morgen schon bemerkt, wie passt Hertha da ins Bild, die auch in den letzten beiden Spielen 7-0 erzielt haben. Na gut, aber den Gedanken fand ich sehr einleuchtend. Daraufhin habe ich dann doch mal tatsächlich mir eine kurze Zusammenfassung angeguckt vom Bayern-Spiel, hab dann festgestellt, dass es mir doch so kurz ein bisschen Spaß gemacht hat, weil das wirklich ganz hübsch war, was ich da gesehen habe. Aber als Downbreak kann ich dir Wort diese Woche nur liefern. Der Nagelsmann steht wieder auf Platz 3. Mehr sage ich nicht, das war es schon. Es ist mir einerlei.
Wow. Das ist, glaube ich, eine Enttäuschung für unseren Stammhörer aus Leipzig hier. Ne?
Ja,
du weißt, wen ich meine.
Naja, war es schon. L.E. aus.
Ja.
Ja.
Das ist ein bisschen, dann tut es mir jetzt fast ein bisschen leid um den. Meinst du kannst den Nagelsmann...
Keep it up? Ja, ich soll weitermachen, Nagelsmann. Gut. Noch elaborieren, heute? Noch
nein,
ich
nicht heute.
Nicht. Aber demnächst. Ja, natürlich werde ich das machen.
Ja. Ich bin gar nicht dazu gekommen zu gucken. Hm. Mir hat nichts gefehlt, aber...
Aber du hast ja schon morgen, sage ich mal, die Gelegenheit weiter zu gucken. Wir haben englische Woche.
Ja, auch wie schön.
Ja, wie schön, Bernie, ne?
Das steht. Ja, aber dann möchte ich an der Stelle doch noch sagen, dass ab 29. Mai die europaweit erste Frauenliga die deutsche Frauenfußball-Bundesliga sein wird, die ihre Spieltage beziehungsweise die Saison beendet mit verbleibenden 6 Spieltagen bis zum 28. Juni.
Auch noch 6 Stück, okay.
Ja, der 29. Mai ist am Wochenende, oder? Freitag.
Ja.
Ja, okay, gut. Das sei der Vollständigkeit.
Nee, Moment, der wievielt?
29.
Ja, das müsste ja Freitag sein, ja.
Ja. Auch da gelten natürlich strenge Hygienevorgaben. Alle sind getestet und negativ auf Covid-19 getestet. Das versteht sich ja von selbst.
Ja.
Okay, gut. Dann jetzt endlich zu den Sopranos, oder?
Sehr gut, ja.
Ja, Sopranos Rewatch, Staffel 3, Episode 9, Toni in der Schlangengrube.
Oder auch?
The Telltale Musadel.
Ja.
Was auch immer das heißt.
Ich kann es dir sagen, es ist eine Anspielung auf eine Edgar Allan Poe-Geschichte.
The Telltale Heart, ja. Musadel meinte ich, was das heißt.
Musadel ist eine abwertende Bezeichnung für einen Mann in diesem Slang, sagt Christopher, der diese Folge geschrieben hat. Christopher Moltisani bzw. Michael Imperioli hat diese Folge geschrieben.
Ja, genau. Ja. Und weißt du, wer...
Also anspielend auf so einen weichlichen Mozzarella. Es gibt auch inhaltliche Anspielungen. In der Folge auf diesen Mozzarella, aber mach du erstmal deine Zusammenfassung.
Weißt du, wer Gaststar ist?
Ich hatte irgendwas gelesen. Sag mal.
Lady Gaga.
Nein.
Ja. Lady Gaga ist eins der Mädchen, die den Jungs applaudieren, wenn sie das Schwimmbad verwüsten.
Ist ja ein Ding. Ist ja ein Ding. Ich habe diese Woche ein Foto gesehen, ein Still. Christian Bale ist in der Verfilmung drin von Mio, mein Mio. Und jetzt kommst du. Aber Lady Gaga, das ist ja großartig.
Ich hatte ja schon.
Ja, gut. Jetzt, ja, schön, du hattest ja schon. Ich war ja jetzt, komm, ich fass mal die Folge zusammen.
In der Folge geht's drum, dass quasi diese Beziehung von Jackie Aprile Jr. und Meadow Soprano sich auswächst und wie die Eltern darauf reagieren und was Jackie eigentlich auch für ein Typ ist, ne? Mhm. Und wie seine Verbindungen zur Mafia-Welt tatsächlich sind. Es geht auch darum, dass Tony seine Affäre intensiviert mit der Autoverkäuferin,
ja.
Mrs. Netzstrumpf. Mhm. Und das Nebenhandlung ist noch AJs Mannwerdung und der Erziehungsstil seiner Schule. So einen richtig roten Faden konnte ich tatsächlich nicht feststellen bei der Folge, aber ich habe sofort erkannt, was du, glaube ich, ein absolutes Highlight deiner Sopranos-Karriere, nämlich als Carmella sagt, du, Richie hat Meadow mit in die Oper genommen, die schauen sich Aida an. Und Tony sagt, I eat her? Aida? Also ich esse sie, ja. Beziehungsweise Slang für ich lecke sie. So kann man es auch verstehen. Das, oder? Das ist Highlight für dich gewesen,
ja,
immer.
Ist, ja. Naja, ist ein, ja, das war, fand ich sehr lustig.
Ja, genau. Ansonsten, was wir letzte Woche unerwähnt ließen, ist Janice Pavadis absolut fantastischer neuer Freund.
Ja. Der unter Narkolepsie leidet, der aussieht wie ein Gebrauchtwagenhändler oder Anwalt in Justified.
Oder dieser Typ, der in Singles, ist es Singles? Nee, das ist nicht Singles. Ist es Singles? Doch, ist glaube ich Singles. Ist dieser, ich glaube, der Vorwurf an Kyra Sedgwick ist, dass er jetzt mit so einem Typen zusammen ist mit Pferdeschwanz und Brille, der bei der immer Zeitung liest beim Frühstück und ihr nicht aufmerksam genug ist. Mhm. Und so sieht er aus ungefähr 40 Jahre später.
Ja.
Carmella sorgt sich ein bisschen um Meadow und Richie, weil sie will, dass sie quasi, sie will nicht, dass sie was verpasst irgendwie, dass sie jetzt in dieser entscheidenden Phase ihres Studiums irgendwie sich auf, naja, zu viel Zeit mit Richie verschwendet, beziehungsweise auch in diese, ja, im Endeffekt hat Carmella Angst, dass es ihr so geht wie ihr selbst, ne? Dass ihre, ja, dass sie irgendwie sich in so Made Man einheiratet und letztlich nichts macht das im Leben, ne? Und Carmella ist aber durchaus.
Ja, was Tony ein bisschen beleidigend findet.
Ja, natürlich, absolut. Mhm. Und Carmella ist ja auch da durchaus ambivalent. Eigentlich will sie ja auch im Prinzip, ich glaube, sie ist ein bisschen hin und her gerissen. Sie will ja auch, sie wünscht sich ein besseres Leben für Meadow. Auf der anderen Seite ist sie aber auch irgendwie so ein bisschen so, will sie auch nicht zu sehr vorgespiegelt bekommen, wie das Leben da draußen sonst noch sein könnte. Ne? Und auf ihren Wohlstand will sie natürlich auch nicht verzichten. Das ist ein ganz, ganz gewichtiger Punkt. Bei Richie muss man sagen, ne, der ist auf keinem guten Weg, was jetzt so sein Studium, also er hält jetzt auch schon Hof, so ein bisschen so partnermäßig.
Naja, genau, es ist ambivalent. Also er weiß schon genau, wie er mit der Familie Soprano umgehen muss. Ja. Also auch Tony sagt anerkennend, you show respect at our house. Ja. Er weiß schon, wie es läuft. Aber es kommt auch klar durch, er ist ein schlimmer Finger und das Ganze läuft auf Ärger raus.
Ja, genau.
Ich liebe das, wie Tony mit so Frechheiten umgeht. Da kann man, also da möchte ich mir noch mehr abgucken. Zum Beispiel, sie treffen sich unerwartet in einem illegalen Casino. Und Tony ist wütend, ihn da zu sehen, weil die beiden hatten vorher einen Sit-Down gehabt, wo er gesagt hat, ich möchte, dass du hier dich richtig, richtig gut benimmst. Er so, Tony, kein Problem. Ich hab eine Eins geschrieben mit meinem Edgar Allan Poe-Aufsatz. Wir wissen zu dem Zeitpunkt längst, Meadow hat diesen Aufsatz für ihn geschrieben. Und dann sagt Tony, entschuldige mal, das ist genau das, was ich meinte. Ich möchte dich hier nicht in so einem Casino sehen. Und dann ist er frech genug zu sagen, ja, aber du bist doch auch hier. Und dann sagt er nicht, was, wie, aber ich darf hier sein. Ich bin doch, der sagt nur, wie bitte? What? Ja. Und das reicht dann manchmal schon. Das beeindruckt mich sehr.
Ja. Was mich beeindruckt, ist, dass Carmella mit der April-Witwe, also Ralphies neue Frau, Rosalie heißt sie.
Ja, Row.
Row, ja, stimmt, genau. Essen geht und sagt, und die sagt ja so, Mensch, und wir sind jetzt auch, als Familie rücken wir näher zusammen. Auch Ralphie erzählt so viel über Tony und dass sie jetzt ein bisschen enger mit ihm zusammenarbeitet und so. Und dann sagt sie so, sagt Carmella so ungerührt und so Pokerface-mäßig, wirklich großen Respekt vor der Figur und der Schauspielerin habe, Ralphie's a real find. Hang on to him.
Ja, fantastisch.
Ja. Schön ist übrigens auch, Edgar, wenn man Tony auf Edgar Allan Poe anspricht, Tony weiß sofort, wer gemeint ist, und sagt, he's the guy with all the Vincent Price shit.
Genau.
Wunderschön fand ich auch, Adrienne hat einen Club geschenkt bekommen von Christopher.
Ja, The Lollipop, der übrigens mal im wirklichen Leben und Realität dem Schauspieler gehörte, der Big Pussy Bonpensiero gespielt hat.
Aha, interesting.
Trivia.
Und ein Indie-Club, spielt eine Indie-Band.
Ja, sie benennt den Club um in The Crazy Horse.
Ja, Neil Young-Referenz vielleicht. Ja. Und lustig, Indie-Club, Indie-Konzert, aber lauter Mobs dann auf der Gästeliste.
Tja. Ja.
Und da ist eine lustige Szene.
Ja, das ist ein lustiger zusammen. Also es ist ja seltsam, dass die Band und ja, das stimmt.
Was mir da sehr gut gefällt, Adrienne geht so in die VIP-Lounge und fragt dann so zum Beispiel Hash, wie es ihm gefällt und so. You like the band? Und der macht dann nur so der Wink zu ab.
Ja, ja.
Da muss ich lachen.
Ja.
Furio. Sorgt dafür, dass er keine Drogen verkauft werden, auf Christophers Anweisung. Und er sagt was sehr Schönes. Das möchte ich auch mal, falls ich mal in Probleme gerate, ist das ein Spruch, den ich zitieren will, so wie du das Wort von Tony Soprano. Ich möchte nämlich sagen zu jemand, I see you here again, I'm gonna crack your head.
Ich war nicht ganz sicher, ob du das jetzt gleich sagen wirst. Ich habe gerade überlegt, ob ich was verpasse. Ja, das macht sich gut bei jeder Gelegenheit.
Absolut, finde ich auch.
Ja.
Ich finde dieses Unumwundene, was von Furio, da wird nichts mit Wortspielen oder Mobster-Sprüchen umschrieben, sondern das einfach, da wird deutlich gesagt, was Sache ist.
Ja, und das ist auch so schön, weil wir haben diesen Typen, dem er das sagt, vorher so ein bisschen kennengelernt oder lernen ihn danach noch ein bisschen kennen und irgendwie ist das, der hat was Nettes an sich. Der ist auch so ein guter Angestellter auf eine Art.
Furio?
Nee, nicht Furio, sondern dieser
Ach, der Verkäufer. Andere. Ja, ja.
Der dann auch im Krankenhaus landet.
Ja.
Der hat sowas recht. Der ist so ein rechtschaffender Drogendealer, der ist nicht schmierig.
So lustig, wie er zu Jackie Jr. sagt, er so meinst du, ja, was hast du denen gesagt, dass ich ein Freund von Chris bin und so? Und er so, yes, I did, but I don't think they like you very much.
Ja, herrlich. Ja, herrlich. Das meine ich.
Ja. Ja, und da gibt es natürlich diese Tony.
Ja.
Tonys Beziehung zu dieser Frau, ne, zu dieser Mercedes-Händlerin, die ja auch offenbar schräg ist, wird sich ja noch rausstellen.
Ja, das kriegen wir unterhand erzählt, ja.
Aber die Art, wie die beiden miteinander umgehen, ist dann doch was, was gut dargestellt wird. So eine crazy Verliebtheit irgendwie so, nicht die Finger voneinander lassen können, so ein bisschen kokettiert noch rausfinden, wo der andere gelagert ist. Aber eigentlich schon.
Sie wollen viel übereinander rausfinden. Auch sie will auch sehr viel über ihn rausfinden. Sie geht zum Beispiel mit ihm in den Zoo. Hm. Ich denke, ganz schön gefährlich. Ne? Also fragt es ihn ja auch. Er erzählt es ja dann auch. Er war mit seinen Kindern da. Er könnte gesehen werden. Hm. So, und das findet sie schon irre. Aber sie kommt auch hinter, sag ich mal, sie kommt auch raus und sagt, ich finde dich, also sie sagt ihm schon sehr klar, dass sie ihn wahnsinnig toll findet.
Ja, ja. I'm crazy about you, glaube ich, sagt sie.
Ja.
Und Tony sagt auf dieses Gespräch mit den Kindern, deutet er irgendwie mit dem Kopf woanders hin und sagt so, see you. Und sie so, hä, wer war denn das? Und er so, das war mein Hard-On.
In dieser Folge sind sowieso so ein paar Sachen drin, die hätte niemand anders geschrieben als jemand, der dem Cast so nahe steht wie eben Michael Imperioli, habe ich gedacht.
Ich wollte nur sagen, dass dieses Verliebtheit und dieses verrückt aufeinander sein, das kam mir sehr authentisch vor.
Ja.
Da hatte ich.
Ich habe noch keine Folge gesehen.
Fand ich reizvoll.
Ja. Ich habe noch keine Folge gesehen, wo Tony so gut angezogen ist wie in der Folge. Er hat ja gerne mal sehr geschmacklose Oberteile und Hemden an.
Sagst du?
Sag ich. Ja. So komische, langärmelige Polo-Hemden. Ja.
Ich finde, manchmal ist er seiner Zeit einfach voraus gewesen.
Aber da hat er so ein paar Anzüge und gestreifte Hemden an, da sieht er richtig gut aus.
Ja, ich würde fast das Gegenteil argumentieren. Ich finde, manchmal hat er so Klamotten, die du schlimm findest, glaube ich, die sind in so einem Hipster-Kontext jetzt gerade eigentlich tragbar. Mhm. Wenn er sich schön anzieht oder so, ist es tatsächlich einfach, so ist jetzt nicht mehr schick. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja.
Er gibt sich Mühe. Ich muss dir trotzdem sagen, Rüdiger, dass ich ein bisschen mir auch Mühe geben muss mit den Sopranos. Ich finde, das ist eine Folge, wo ein bisschen wieder auf der Stelle getreten wird, so handlungstechnisch. Und mir ist diese Misogynie und auch mir sind die Charaktere teilweise so krass unsympathisch, dass ich mich viel schwerer tue, das zu gucken und mich darüber zu freuen und das zu genießen als früher. Wenn ich, also gerade so Sprüche, die auch in eine chauvinistische Richtung gehen oder so Rassismen oder so, da, wenn ich da, Früher konnte ich halt sagen, boah, die sind schon krass, echt, krass, was die machen, ey. Und jetzt, wenn ihr denkst, boah, na, nee, ich komme mir ein bisschen vor wie meine Mama, die so irgendwie einen Tatort guckt und wenn es dann irgendwie so ein bisschen grafischer wird, so bei Gewaltdarstellung, so sagt so, ah, also das muss ich jetzt eigentlich nicht sehen. Mhm. So geht es mir so ein bisschen. Als wäre ich ein bisschen zu dünnhäutig geworden für die Sopranos.
Ja, komisch, Benny. Also I hear you und also auch was du gerade sagst, auch sehr bezogen auf jetzt zum Beispiel auf die Folge vor zwei Folgen, wo Ralphie diese Frau erschlägt. Trotzdem muss ich jetzt sagen, gerade die letzte Folge.
Sich gepackt.
Ja, ich mag die sehr gerne, diese Folgen. Wo so dieses, sag ich mal so, die so ein bisschen in die Breite gehen inhaltlich, die so den mafiösen Alltag zeigen, die so die Familienverhältnisse, die Mafiastruktur, also untereinander, die machen für mich das Fleisch aus, dieser Serie.
Ja, also wir machen natürlich weiter, ist ja klar.
Ja.
Ist ja auch ein Experiment. Was machen die Sopranos mit uns im Jahr 2020?
Was richten sie mit uns an?
Ich muss mir ein bisschen Mühe geben, das Sonntagabends noch in mein Schedule reinzuzwängen.
Ich gucke es jetzt immer Samstagabend, weil ich auch immer noch diese eine Nacht brauche. Ich brauche noch so diesen Tag, wo das so in mir arbeitet.
Ja, das ist vielleicht ganz, ganz clever.
Deshalb binge ich ja auch nicht.
Okay.
Habe ich gestern nochmal gedacht. Na gut.
Liebe Freunde, wir sind am Ende der Sendung nach sagenhaften eine Stunde.
4,5 Stunden.
Genau. Und ja, wir haben uns gedopt mit Earl Grey, der Sorte ja.
Aber und wenn ihr wollt, dass wir demnächst was Besseres trinken.
Ja, schickt weiter eure Tipps, wir werden ihnen nachgehen. Peu à peu.
Peu, das ist ein Lied von Mia.
Ja. Mia ist zum Beispiel auch eine Band, die ich ganz gut finde. Da sehen wir uns vielleicht ausnahmsweise.
Oh, wie schön.
Einig.
Ja.
Okay. Auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Brennerpass. Was für Massengeschmack. Wie dumm.